Matthias Schenk, studierter Techniker, Unternehmensgründer und generell krasser Triathlet. Willkommen im Rework Podcast. Hallo.
Hallo Massimo, freut mich wirklich sehr, dass ich da bei euch heute sein darf und wir hoffentlich ein sehr spannendes Gespräch führen werden.
Ja, it's been a long time coming. Man hat dich ja auf Social Media verfolgen können, deinen ersten Werdegang als Age Grouper und jetzt auch brandnigelnagelneu als angehender Triathlon-Profi. Gib uns doch kurz das Rough Outline, gib uns kurz den Elevator Pitch deiner Triathlon oder vielleicht auch deiner Sportkarriere.
Naja, das ist wahrscheinlich weniger spektakulär, wie man vermuten möchte. Ich habe einfach seit Jahren immer die Athleten beim Ironman Austria beobachten dürfen, unter anderem durch meinen Onkel, der Uniprofessor war in Leoben auf der Montanuniversität, zuletzt vorher Manager in der Industrie. Und der hat auch mehrfach Ironman gemacht und die habe ihn dann sehr oft beobachtet. Und das war immer ein bisschen ein Mysterium, wie man gedacht habe, die Leute, die da aus dem Wasser rauskommen nach 3,8 Kilometer und dann Radfahren 180 und dann am Marathon laufen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nach meiner Kraftsportzeit, die brauche einmal einen Wechsel, einen Tapetenwechsel sprichwörtlich. Und ja, dann habe ich mich einfach entschieden, mich ad hoc anzumelden und einfach einen Ironman zu machen, den Ironman Austria als meinen ersten Triathlon. So ist das Ganze eigentlich entstanden. Und dann, wie wir wissen, das war damals bei mir 2019, dann ist Corona gekommen, da habe ich dann anderen Fokus gehabt, habe dann 20 Kilo zugenommen, dann 2021 wieder 20 Kilo abgenommen in ja, gute 4 Monate und dann ad hoc quasi die Mission Ironman neu gestartet und dann mit Gleitziel Sub 10, das habe ich mir vorgenommen, ist dann geglückt und ja, dann eigentlich ist die Leidenschaft so richtig entfacht worden und dann habe ich gemerkt, es gibt kein Zurück mehr und das wird mir ein bisschen wahrscheinlich länger beschäftigen.
Sehr gut, sehr gut.
Du hast ja rein ausbildungstechnisch einen technischen Background, eben Montan, Uni in Leoben.
Techniker, Maschinenbauer und habe halt diesen wissenschaftlichen, datenbasierten Zugang. Und für mich ist immer
Ja.
alles, was messbar ist, ist hochinteressant, weil da kann man natürlich in die Tiefe gehen, analysieren, interpretieren. Aber wie wir wissen, der Mensch ist natürlich keine Maschine und da sind natürlich weiche Faktoren auch sehr wichtig. Darum glaube ich, das große Ganze zu betrachten, ist sicher etwas, was mir liegt und
Ja,
was mir immer
ja.
da am Herzen gelegen ist.
Unterscheidet er dich ja dann nicht allzu sehr von meinem Lieblingscoach unserer Zeit, dem Olaf Alexander Bu, jetzt Coach des Norwegian Trains. Jetzt hat er neue Dinge vor im Radsport, aber auch eher Techniker-Background und den Körper eben so ein bisschen durch diese First Principles Physical Approach, Techniker Approach zu sehen, kann ganz gut aufgehen. Also ganz kurz noch einmal: Kraftsport, Vergangenheit, Bodybuilding,
Wenn man so nennen mag, wenn man so nennen mag, ja, genau.
Firmengründung auch. Also du hast ja doch ein respektabel großes Import-Export-Unternehmen. Und dann auch noch jetzt Triathlon, selber Coach, Triathlon-Unternehmen und auch noch Profi-Ambitionen.
Ja, es ist einfach eins zum anderen gekommen über die Jahre. Ich habe dann, wie ich studieren begonnen habe, im ersten Jahr eigentlich schon durch meinen damaligen Freundeskreis irgendwie die Ambitionen gehabt, dass ich was anderes noch zusätzlich mache, beziehungsweise einfach die Freizeit und einfach sein anderweitig nutze und habe da die Ambition gehabt, immer Unternehmen zu gründen und irgendwie bleibende Werte zu schaffen, mich selbst zu verwirklichen. Und dann habe ich damals die Idee gehabt, dass ich im Industriebereich als Industriezulieferer auftreten möchte und da eine Marktlücke schließen möchte, wo wir die Schwerindustrie, so Stahl, Bergbau, Zementindustrie mit Maschinen und Anlagenteile beliefern. Habe mir dann sehr potente, gute Produktionspartner im Fernost gesucht. Hauptsächlich arbeite ich mit dem Iran zusammen. Habe da meine Partnerunternehmen. Wir produzieren eben Industrieteile, importiere das nach Europa. Und das habe ich begonnen, die Planung 2015, letztendlich 2016. Das hat mir die ganzen Jahre jetzt begleitet, mache ich nach wie vor durchaus intensiv und hat jetzt schon, wie du gesagt hast, eine gewisse Größe eingenommen. Und dann ist es eben im Triathlon-Bereich so gekommen, um das kurz anzureißen, dass durch mein eigenes Training und wie ich das gestalte und diesen Trainingsansatz, dieses System sozusagen, was ich entwickelt habe, dass dann immer mehr Leute zu mir gekommen sind aus dem Freundesbekanntenkreis und gesagt haben, hey Matthias, kannst du mir nicht helfen? Und dann war mir klar, dass man das, wenn man es ordentlich angeht, schon mit einer gewissen Tiefe und einem Fundament aufbauen muss. Und das ist dann letztendlich eigentlich für mich die Initialzündung gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ein cooler Name muss her, irgendwas mit Context Triathlon und wir müssen ein Corporate Design drüber stülpen und aus dem Ganzen ein Produkt machen, etwas, was Menschen hilft, sich wirklich zu entwickeln. Und so eigentlich ist dann Triathlon 360 entstanden.
Ja, da stampft man schon ein Unternehmen aus dem Boden in der Industrie und das ist schon nicht ohne und dann denkt man sich, ah okay, jetzt kann ich mich auch noch auf sowas wie einen Ironman vorbereiten und jetzt kann ich ja nebenbei auch noch ein Coaching-Unternehmen auch noch aus dem Boden stampfen. Bist du einer von diesen klassischen Serial Entrepreneurs, wie man so schön sagt, also jemand, der eben nicht nur einmal irgendwas anreißt, sondern es ist in deiner DNA, Dinge anzureißen, es ist in deiner DNA, Dinge zu kreieren, weiterzutreiben, zu innovieren und dann aber auch weiterzuziehen?
Ich hab mich sehr früh eigentlich immer schon mit viel älteren Personen beschäftigt, mir angeschaut, was machen manche sehr erfolgreiche Menschen, was sie unterscheidet von anderen. Und ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist dieser Datendrang, dieses unermüdliche Streben, nach Veränderung, nach Verbesserung sich zu entwickeln. Und ich war zum Beispiel schon als Kind irgendwie total motiviert, wenn ich gesehen habe, dass Leute ihren Träumen, ihren Visionen nachgehen und ich wollte nacheifern und habe da sehr früh mir halt durch gewisse Personen versucht, Dinge abzuschauen und auch für mich zu nutzen. Dann Elon Musk ist ein Begriff, ist eine sehr kontroverse Person. Aber in seinen Anfängen, wenn man schaut, als Kind damals schon hat er programmiert, Software entwickelt, hat ein Computerspiel schon erfolgreich verkauft, glaube ich, wie er 8, 10, 12 Jahre alt war, so circa hat dann PayPal gegründet, also später dann Tesla, SpaceX und das ist halt ein Visionär und jemand, für den es scheinbar keine Grenzen gibt. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn ihr eigentlich nur ein Promille oder ein Promille des Promilles von jemandem erreicht, seines Kalibers, könnt ihr für mich dann schon eine Art der Erfüllung finden und sagen, ich habe mich schon erfolgreich ein bisschen positioniert. Also du hast völlig recht. Es ist, glaube ich, etwas, das hat man oder hat man nicht. Manche Menschen finden ihre Erfüllung in ganz anderen Dingen, aber für mich ist einfach das Unternehmertum oder das Verwirklichen von Ideen und die Grundidee ist eigentlich, Menschen zu helfen, Probleme von Menschen zu lösen. Und im Sport ist das Schöne, wenn ich da kurz in die Tiefe gehen darf, du löst Probleme von Menschen, die eigentlich Träume sind. Du ermöglichst Träume. Und das ist ganz, ganz anders wie im Industriebereich, wo es eher sehr konservativ ist, wo es einfach um Projekte geht, wo der Mensch jetzt nicht unbedingt im Vordergrund steht, sondern die Sache. Und im Triathlon ist es einfach Leidenschaft pur. Also man geht halt mit dem Flow sozusagen. Ne?
Beziehungsweise bei Industriebetrieben, du löst ja auch Probleme, nur vielleicht über ein paar Ecken und nicht ganz so direkt. Du coachst jemanden im Triathlon, du schaffst es, die sportlichen Ziele, Träume zu verwirklichen. Du siehst, es hat Trickle-Down-Effekte auf das Leben, auf die Familie vielleicht im besten Fall, kann aber auch negative Effekte haben. Und bei anderen Dingen vielleicht, okay, du ermöglichst große Bauprojekte, du ermöglichst andere große, was auch immer jetzt, Projekte. Löst ja auch Probleme in Gesellschaften, ermöglicht ja Leuten auch etwas. Es ist nur nicht so direkt spürbar. Und ich würde mal sagen, die wenigsten sehen das vielleicht auch direkt so, oder?
Also, es ist jetzt, muss ich sagen, ich habe nie Social Media gehabt. Die haben mich erfolgreich von Facebook, Instagram und Co. ferngehalten, einfach aus Zeitgründen und weil ich mich nicht in der digitalen Welt so viel aufhalten wollte, auch natürlich, weil ich dahinter im Hintergrund eher an mein Leben gebaut habe und gefeilt habe und das aufgebaut habe. Aber ich habe dann natürlich gemerkt durch den Sportbereich, dass heutzutage die Internetpräsenz auf Social Media einfach unvermeidbar ist. Du musst präsent sein, du musst dich repräsentieren. Da kann man natürlich auch darüber streiten, was ist repräsentativ, was bringt da Mehrwert, was ist Trash-Content, was ist vielleicht, was bietet den Leuten einen Vorteil. Aber im Endeffekt, ich habe dann entschieden, dass ich 2023 gegen Ende dann eigentlich mit Social Media beginne und habe das jetzt ein bisschen über ein Jahr aufgebaut auf Instagram, Fokus auf Instagram und muss sagen, bin das sehr happy und ich glaube und ich hoffe vor allem, dass ich Menschen da ein bisschen einen Antrieb geben kann, sie motivieren kann, wirklich sprichwörtlich den Arsch hochzukriegen und das Thema Sportgesundheit wirklich in Angriff zu nehmen.
Ja, über deinen Social-Media-Auftritt, der jetzt nicht weiß Gott, wie kontroversiell ist, aber der irgendwie doch Aufmerksamkeit erregt, müssen wir auch noch sprechen. Davor noch kurz, weil du eben auch den Elon Musk und sein Ausnahmewesen ansprichst. Er ist kontroversiell, kann man sich darüber streiten, ob man es positiv oder negativ sieht, kann man wahrscheinlich bis die Sonne ausbrennt darüber diskutieren, aber er ist außergewöhnlich, darüber lässt sich nicht streiten und aus Podcasts, die er geführt hat, weiß man relativ gut, was so eigentlich seine Kernmotivation ist. Er hat darüber geredet, dass er in jungen Jahren, Kindheit und Jugend schon mit existenziellen Krisen zu kämpfen hatte und dass er dann, als er The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, glaube ich, oder? Gelesen hat, also per Anhalter durch die Galaxis, da hat er dann seine Mission, seinen Purpose gefunden, nämlich Curiosity. was ist the nature of the universe? Und jetzt quasi die äquivalente Frage an dich, aber du hast es ja eh schon angesprochen. Menschen helfen, hast du gesagt. Ist das dein Kernprinzip? Ist es wirklich, ist das der Kern des Kerns, der dich dazu treibt, eben einerseits dieses Import-Export-Unternehmen aufzubauen, jetzt in den Triathlon reinzugehen, Leute zu coachen? Ist es das, oder?
Ich bin grundsätzlich, wenn ich so offen sprechen darf, in den Anfängen meiner Jugend war ich natürlich so wie jeder kleine Junge wahrscheinlich, wenn man so nennt, Materialist. Ich habe mich natürlich motivieren lassen von schönen, coolen Sachen, coolen Spielzeugen. Ich wollte natürlich irgendwie die Freude einfach gespürt an materiellen Gütern, kann man so sagen. Hat sich dann aber mit der Zeit gewandelt, auch Freundesbekanntenkreis, wie ich gemerkt habe, Leuten, denen es sehr gut geht, die sich coole Dinge leisten können, dass die eigentlich auf Dauer nicht mehr wirklich so happy sind mit den Geschichten. Und dann ist auch bei mir persönlich der Wandel gekommen, wo ich endlich mein Wertebild verändert habe und jetzt würde ich mich eher als Kapitalisten bezeichnen. Ich versuche halt Werte zu schaffen, zu kreieren, etwas, was nachhaltig ist und was sozusagen langfristigen Charakter hat. So wie du angesprochen aus dem Industriebereich, löst man natürlich Probleme, die sind jetzt unmittelbar für die Person nicht spürbar, aber wenn man sich fragt, wo kommt dein Auto her, der Motor im Auto, Metallteile her, wo kommt jetzt der Ziegel von deinem Dach, was dein Dach, dein Zuhause gedeckt ist. Was ich sagen möchte, im Hintergrund sind total viele Produktionsstätten, total viele Industriebetriebe, hintereinander gelagerte Einheiten, die man so nicht wahrnimmt, aber die uns Menschen die Probleme lösen, die wir haben und das Leben komfortabel machen.
Ein unglaublich komplexes Netzwerk aus Dingen, über die wir als normale Menschen überhaupt keinen Plan haben, aber das Endresultat ist, wir haben ein billiges Handy, wir haben ein relativ billiges Auto, wir haben billige Energie, wir leben in einem Wohlstand, den es noch nie gegeben hat auf diesem Planeten, mit Möglichkeiten, die es noch nie gegeben hat, und das ist ein Resultat aus Kapitalismus, freier Marktwirtschaft zu einem Teil, weil es einfach unglaublich gut Probleme löst. Ist schon aber auch wieder kontroversiell, ja? Leute werden dich vielleicht hören, ah, ich bin Kapitalist, oh, der böse Matthias Schenk, der Kapitalist.
Ich würde es mal so beschreiben, wenn du Ambition hast, irgendetwas zu starten, geht das natürlich mit einem zeitlichen und finanziellen Risiko einher und man möchte natürlich irgendwie langfristig davon profitieren, um seine eigenen Träume wiederum in die Realität umsetzen zu können. Wir gehen natürlich arbeiten als Menschen, damit wir unser Leben, unsere Lebensunterhaltskosten bestreiten können. Aber jeder hat insgeheim natürlich irgendwie einen Traum, etwas, wohin er arbeitet, warum, sein Warum, seine Mission. Das hat sich, wie gesagt, bei mir gewandelt und jetzt gerade im Sportbereich, wie du schon angesprochen hast, ist das Problemlösen einfach direkt sichtbar, weil du merkst einfach die Emotion der Menschen, diese Euphorie anfangs und dann dieses Endorphin, wenn die Leute merken, es geht endlich was weiter und sie können wirklich ihre Entwicklung wahrnehmen. Das ist unglaublich schön und gibt mir natürlich auch Bestätigung, dass ich sage, ich kann wirklich was bewegen, was Handfestes. Und es geht natürlich auch um die Community, die man aufbaut und um die Menschen, mit denen man sich umgibt. Und dann ist einfach jeder Tag für mich keine Arbeit mehr, sondern es macht einfach richtig Spaß. So kann man das sagen.
Interessant, interessant. Gibst du kurz uns allen einen Umriss um die Progression deiner Ironman-Zeiten? Was war das erste Jahr deines Triathlon sehr und dann gern, eben auch Ironman-Einstiegs und wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Als Übergang dazu, dass eben plötzlich Leute gemeint haben, huch, was ist da los? Und eben auch dein Ansatz dann, hey, vielleicht sollte ich das nach außen tragen, was ich dann mit mir selber geschafft habe.
Also wie gesagt, 2018 habe ich spontan während meiner jahrelangen, kann man sagen, Networking Party, Fortgehzeit, wo man wirklich mit meinem Freundesbekanntenkreis damals richtig toll gefeiert haben und richtig Spaß gehabt haben, habe ich dann entschieden, so kann es nicht weitergehen, ich muss irgendwie für meinen Körper was tun und ich habe da einen Traum. Und dann habe ich einfach entschlossen, weil einige Leute gemeint haben, du kannst kein Ironman machen, einfach so, du musst da mit kleinen Schritten und kleine Triathlon und da reinschnuppern, Demut zeigen, habe ich mir gedacht, naja, eigentlich für mich ist ein langer Tag, der aber gemütlich abgeht, eigentlich viel cooler wie Hardcore ballern auf einer Sprintdistanz oder sowas. Und dann habe ich gesagt, gut, Ironman Austria 2019, let's go. Und das war eigentlich dann der initiale Moment. Habe dann 6 Monate mehr oder weniger kontinuierlich trainiert. Ich würde mal schätzen mit im Schnitt 10, 12, 14 Wochenstunden, je nachdem. Aber auf jeden Fall eigentlich sehr ineffektiv trainiert. Habe auch kein Fachwissen gehabt, habe eigentlich nur ein bisschen was im Internet mir zusammen recherchiert und dann.
Ja, ganz kurze Querfrage da. Was war so dein Einstieg bezüglich, wie trainiere ich? Also was war wirklich dein erster Berührungspunkt mit einem Coach, mit einem Trainingsansatz, mit einem Trainingsplan?
Ich habe das sehr auf meinen Onkel gehört, der den Ironman mehrfach bestritten hat und ganz viele extreme Sachen gemacht hat. Den Wasserlauf, also diesen extremen Langlaufbewerb, Schwimmmarathon im Hallstätter See und all seine Geschichten. Und mein Onkel kommt aus dem Orientierungslaufbereich, der jetzt ist er pensionierter Universitätsprofessor, Dr. Johannes Schenk. Der hat wirklich viel erreicht im beruflichen und auch im Sportbereich. Und der war im Prinzip derjenige, der mir da ein bisschen mit Tipps versorgt hat und mir ein bisschen einen Leitfaden, einen roten Faden gegeben hat. Und der Rest ist natürlich online, wie wir es alle kennen, ein bisschen rumklicken, rumrecherchieren, da findest du auf tausend Ecken und Enden irgendwelche Tipps, saugst da das runter vom Netz, aber am Ende des Tages weißt du endlich nicht, was du wirklich tun sollst. Und dann war das schon heftig, muss ich sagen. Hab dann, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, roundabout bin ich da 1:10, glaube ich, oder 1:05 geschwommen. Hab dann beim Radfahren schon mit meinem ersten Zeitverrat, das ist übrigens das gleiche, was ich jetzt noch immer habe, von Feld, ist jetzt mittlerweile schon 11 Jahre alt, aber in einem absoluten Geil. Traumzustand.
Das taugt mir schon einmal, ja.
Ja, das ist einfach, das können wir vorher, später vielleicht auch noch anreißen, das Thema mit der Materialschlacht und mit diesen Sachen, da habe ich vielleicht von Technikerseite ein bisschen was zum Sagen. Jedenfalls dann beim Radfahren hat mir eine Biene in den Hals gestochen und dann habe ich so einen anaphylaktischen Schock gekriegt, weil ich ein bisschen eine Pollen-Gräserallergie habe und auch Insektenstiche bei mir relativ stark reagieren. Dann habe ich mir bei der Rettung dort aus Atemnotgründen einen EpiPen geholt und dann habe ich so einen Regress unterschrieben und gesagt, okay, nach 10 Minuten Sitzen, ich mache das jetzt fertig. Es war vielleicht keine kluge Entscheidung, aber für mich war in dem Moment, in diesem Adrenalinrausch, es war einfach wichtig weitermachen, weil für mich hat es einfach kein Versagen gegeben. Und ich habe dann einfach durchgezogen und dann mich mit knapp über 11 Stunden ins Ziel geschleppt, beziehungsweise es ist mir grundsätzlich ja recht gut ergangen, aber natürlich die Zeit ist jetzt nicht das gewesen, was ich mir vielleicht gedacht hätte. Da muss man immer ein bisschen Demut walten lassen, jeder hat so seine Träume und was er alles nicht niederreißen wird, aber man merkt dann ganz schnell, wie die Realität ausschaut und lernt dann, dass da mehr dahinter steckt.
Gab es damals schon Kommentare von Leuten, die deinen ersten Try irgendwie verfolgt haben? Vielleicht Leute aus der Triathlon-Community, was macht denn der da, was soll das? Und die dann auch gesagt haben, na schau her, so einfach ist doch nicht mein
Triathlon-Community, nicht direkt, aber mein Freundesbekanntenkreis, da haben mich schon einige ziemlich angezählt und gesagt, das wird aber gewaltig schief gehen, das wird nichts, weil die kennen mich halt von früher, wo wir halt gerne ein bisschen ins Glas geschaut haben am Wochenende. Und ich habe aber immer trainiert, ich habe immer Sport gemacht, aber natürlich kein Ausdauersport, Krafttraining das war dann schon ein bisschen ein Erfolgserlebnis, dass ich ins Ziel gekommen bin unter diesen widrigen Umständen und das ist schon auch honoriert worden, also da haben einige schon den Hut gezogen und gesagt, boah geil, weil für einen Nicht-Ironman-Athleten ist ja überhaupt ein Finish immer schon ein Wahnsinn, gell, dass man überhaupt bei so einem Bewerb ins Ziel kommt. So, das war der Auftakt, dann wie gesagt Corona, 20 Kilo zugenommen, auch mich sehr kulinarisch ein bisschen ausgekostet, sehr gut gegessen, gut gelebt, um diese Lockdown-Zeit zu überbrücken. Überhaupt null Sport gemacht, habe dann wieder angefangen Gitarre zu spielen, E-Gitarre, viele Jahre musiziert, habe das dann wieder betrieben und dann aber gemerkt, irgendwie back to the roots, ich habe da noch eine Rechnung offen, da ist noch was und bin nicht fertig damit.
Ganz kurz, was ist deine musikalische Schule? Was hörst du selber, was spielst du?
Wenn
du
ja, ich meine früher sehr gern 80s Rock, Guns N' Roses, Van Halen, beziehungsweise dann endlich so in die Blues-Richtung, Dire Straits, Eric Clapton.
Wow, the very classics, cool.
Absolut, das ist einfach pure Emotion und das ist noch echte Musik. Wobei ich natürlich sehr offen eingestellt bin. Also ich finde House oder diese ganzen elektronischen Musikgenres auch sehr interessant. Finde ja cool, gerade beim Trainieren, beim Sport, aber früher war das halt bei mir irgendwie die Emotion. Okay. Das habe ich einfach gelebt und dann mich da...
Okay. Und warum hat das Feuer weitergebrannt und wurde dann wieder neu entfacht nach der Corona-Zeit, nach diesem bisschen anderen Leben? Was war da, wo du gesagt hast, oder gab es einen Auslöser, so hey, sorry, jetzt gehe ich es nochmal richtig an? Oder war es eh die ganze Zeit da, hat geschwelt und ist dann irgendwann einfach wieder hochgekommen?
Ich habe endlich im Hinterkopf gewusst, es ist dem Corona-Lockdown geschuldet, dass ich dem Sport an den Nagel gehängt habe. Ich habe gewusst, das ist natürlich temporär. Wir haben es alle gehofft, dass es schnell vorbeigeht, hat uns doch recht lang begleitet. Habe aber dann im Hintergrund eigentlich schon für mich selber die Ursprünge von Triathlon 360 sozusagen das Fundament gelegt, indem ich für mich, für mein Training, eine riesengroße Literaturstudie gemacht habe, wo ich mir alles von Forschungsplattformen runtergezogen habe und publizierte Studien, die mit Ausdauersport, Ernährung, Medizin, Sportwissenschaften zu tun haben und auch natürlich sehr viele Fachbücher gelesen, sehr viele Videos und Berichte gelesen von namhaften Trainer, Top-Profi-Athleten und habe dann für mich versucht, die Antwort zu finden. Die eine Antwort, was unterscheidet jetzt einen Weltspitzenathleten abgesehen von dem Trainingsalter, aber was unterscheidet die in ihrem Schalten und Walten von uns Normalos? Und ich wollte einfach, das ist mein Anspruch an Perfektion, ich wollte einfach den schnellsten und effektivsten Weg finden. Und aus dem heraus ist dann eine Korrelationsstudie meinerseits gemacht worden, Studie unter Anführungszeichen, ich habe einfach ganz intensivst geschaut, wo gibt es Überschneidungen zwischen all diesen Forschungsergebnissen, was ist evident, was ist bewiesen und was ist vielleicht eher nicht so wichtig, und habe dann für mich ein bisschen ein Regelwerk verfasst und das zusammen. Ja.
Okay, das finde ich gleich schon mal mega, mega spannend. Lass mich kurz gleich da reintauchen. Bist du also wirklich komplett agnostisch in all dieses Wissen, in all diese Studien, in all diese Dinge reingegangen und hast wirklich komplett agnostisch dir angeschaut, okay, was gibt es alles, wie kann ich das grob kübeln und kategorisieren, und dann, was sind die Leute mit den besten der besten Ergebnisse, langfristig auch, und wo sind die Überschneidungen? Oder war schon noch ein bisschen ein qualitatives, subjektives Gespür dafür da, dieser Experte sagt mir etwas mehr zu, dieser Experte sagt mir etwas weniger zu? Also,
das ist ein Grundsatzprinzip, was, glaube ich, ganz gut funktioniert. Pareto-Prinzip kennen wir alle, 80-20-Regel. Also im Endeffekt, ich habe einmal geschaut, mit dem geringsten Aufwand den maximalen Output. Das heißt, ich habe von grob nach fein gearbeitet und habe einmal ein Grundkonstrukt erstellt, einmal kategorisiert in die ganzen Themenbereiche, kurz genannt Training, Ernährung, Erholung. Habe geschaut, was ist in jedem Bereich an Kategorien vorhanden, wie könnte man einteilen. Und dann habe ich einmal alles runtergesaugt vom Netz, alles an Büchern rauskopiert, rausgeschrieben, gescannt, ausgedruckt. Und dann habe ich aus dem Ganzen sozusagen einmal eine große Sammlung erstellt. Und dann war natürlich das Durchackern durch diese Sammlung notwendig. Und das war schon mit einem strategischen Ansatz, also das war, bin ich schon relativ strukturiert professionell angegangen, kann man schon sagen.
Okay. Und wie hast du das gemacht oder auch nicht gemacht? Oder hast du gemerkt, da tust du dir vielleicht gar nicht so leicht, aber wir sind am Ende des Tages Menschen. Wir fühlen uns zu gewissen Dingen mehr hingezogen, zu gewissen Dingen weniger. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel mir den Joe Schmo Alltagsathleten anschaue, ich meine, es ist halt so, dass man manchmal auf Instagram Profi-Influencer A kommt und der ist halt toll und dessen Denkansätze übernimmt man und dann ist alles gut. Oder man kommt halt auf Guru Scharlatan B und dann schaut es nicht so gut aus. Aber hast du es geschafft, dich davon irgendwie abzugrenzen? Hast du es geschafft, so wissenschaftlich agnostisch zu sein? So, mir ist, also ich tue meine subjektiven Gefühle da aus dem Weg räumen und schaue mir wirklich einfach nur schwarz auf weiß straight an, was ist verbunden nachhaltig mit mehr Erfolg und was nicht.
Also die Antwort ist ganz einfach. Nachdem ich kein Social Media gehabt habe, habe ich den ganzen Blödsinn ja sowieso nicht sehen können. Und jetzt bin ich vielleicht ein bisschen polarisierend in meiner Aussage, aber so wie du richtig schon angerissen hast, es ist so viel Schwachsinn, was da draußen kursiert, was teilweise Influencer, ich meine, okay, diese Jobkategorie sei gewürdigt, hat definitiv ihre Daseinsberechtigung, aber im Sportbereich, da kann ich mir oft nur auf den Kopf greifen, wenn ich da gewisse Leute sehe, was die für eine Reels oder für eine Postings raushauen. Weil in der Wissenschaft lernt man eigentlich, dass wenn man irgendetwas publiziert, behauptet, schreibt, dass man es mit Quellen untermauern sollte oder zumindest, dass es einigermaßen schlüssig sein sollte. Und oft erlebe ich halt, wenn ich so Reels, Postings sehe, dass ich innerlich schon ein bisschen, also das bewirkt schon was in mir, das macht mich schon ein bisschen, es frustriert mich eigentlich zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit mancher Content kriegt, wenn eigentlich da nur, das sind Luftschlösser größtenteils. Und deshalb sage ich zu den Leuten, bitte aufpassen. Und das war auch der Grund, warum ich für mich gesagt habe, ich muss das Ganze von der wissenschaftlichen Seite angehen, von publizierten Studienergebnissen, die schon ein bisschen Aussagekraft haben und jetzt nicht unbedingt vom Wald- und Wiesen-Video von irgendjemandem, der sich selbst als Profi bezeichnet oder als Guru. Jetzt noch kurz, um das zu klassifizieren, was unterscheidet für mich jetzt jemanden, der Online-Content produziert, von jemandem mit tiefgehendem Fachwissen, auf den ich zum Beispiel hören würde oder wo ich sage, das schaue ich mir genauer an. Naja, wenn ich jetzt mir einen Sportler anschaue, der jetzt Infos über Sport gibt oder sein Meinungserfahrungsschatz teilt, dann schaue ich ganz gerne mal, hat der schon was erreicht? Hat der schon abgeliefert irgendwie in Rennen? Ist der wirklich mit diesen Tipps, die er gibt, scheinbar gut gefahren? Und dann merkt man halt sehr oft, dass sehr viele junge Leute, die auf diesen Social Media Hype aufspringen, sich das beste, coolste, lässigste Online-Profil aufbauen, aber eigentlich in dem Sport noch nichts aufgezeigt haben. Und da muss man, glaube ich, die Kirche im Dorf lassen und sich ein bisschen selber bei der Nase nehmen und sagen, naja, puh, zuerst einmal machen.
Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, auch wenn wir natürlich auf dein Trainingsprinzip, auf deine Trainingsphilosophie noch näher eingehen werden, also auf jeden Fall. Aber der Erfolg gibt dir erst einmal recht. Der Erfolg mit dir selber, der Erfolg mit deinen Athleten gibt dir recht. Das heißt, die Frage, hast du deine Antwort gefunden? Gibt es diese eine Antwort? Was unterscheidet? Gibt es den Elevator Pitch? Was unterscheidet denn jetzt die Besten und die nachhaltig Guten von den nicht so Guten?
Ich muss jetzt gerade einmal vielleicht ein bisschen für Ernüchterung sorgen, den einzigen geilen, heißen Scheiß sprichwörtlich gibt's nicht. Es ist in der Trainingslehre, Trainingssteuerung in dem sportwissenschaftlich-medizinischen Bereich sehr, sehr viel erforscht worden schon in der Vergangenheit, was wirklich großartig wirkt und wo man weiß, das ist evident, wenn man das macht, dass man richtig gut weiterkommt. Es ist halt nur so, wer von den Hobbysportlern beschäftigt sich mit wissenschaftlicher Materie, wer geht wirklich her, baut sein Training von der Pike auf sauber auf gewisse Grundprinzipien. Die meisten gehen aus einer Emotion, aus einem spontanen Gefühl her, vielleicht ins Radgeschäft, holen sich dort das neueste, was weiß ich, teure Rennrad mit Carbonrahmen, mit Hochprofil-Carbonfelgen, eine tolle Sportwäsche dazu und cruisen dann sprichwörtlich um den Wörthersee oder in Wien auf der Donauinsel auf und ab und schlittern da so von der Seite rein sprichwörtlich und dann ist irgendwann die Ambition, jetzt machen wir irgendein Rennen oder ein Triathlon, jetzt fangen wir an. Aber ich sage mal so, würde die Masse wirklich Grundprinzipien beachten, würde es im Durchschnitt zu sehr viel schnelleren oder besseren Erfolgsgeschichten führen. Also nein, noch einmal die Antwort, den einzigen Über-Drüber-Tipp gibt's nicht. Aber das war genau das, wo ich gesagt habe, das ist die Marktlücke. Ich schaffe ein Produkt, ich schaffe ein System, das haben wir als Performance-Programm so bezeichnet. Das ist sozusagen das Haupttrainingsprogramm von Triathlon 360. Darum sage ich ja immer, wir sind jetzt keine klassischen oder ich mache jetzt kein klassisches Coaching, sondern ich würde das eher bezeichnen, ich habe ein modulares Ausbildungssystem geschaffen, was auf Theorie und Praxis aufbaut. Angelehnt an die Medizin, man muss nur überlegen, wenn man Medizin studieren geht, 6 Jahre Studium, das hat Theorieinhalte, teilweise auch Laborübungen, also kann man auch ein bisschen als theoretische Praxis bezeichnen. Und dann die Facharztausbildung wirklich am Patienten im Krankenhaus. Und dann hat man 12 Jahre gelernt, Theorie und Praxis. Und die Leute, die glauben, im Triathlon kann man einfach mal so einsteigen und machen wir. Und dann hat man da die Erfolgsgeschichte, wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Naja, deine Erfolgsgeschichte war ja auch sehr schnell. Also lass uns noch ein bisschen kurz den Deep Dive in dein Trainingssystem, deine Trainingsphilosophie kurz aufschieben und nochmal einfach die ein bisschen Big Picture-Zwischenfrage. Es gibt aber jetzt nicht diese eine Antwort auf diese komplexe Frage, aber es gibt, jetzt ist auch wieder der Techniker-Physiker-Ansatz, es gibt wahrscheinlich sowas wie First Principles. Es gibt eine Hand von fundamentalen Prinzipien, auf die dann alles andere aufbaut und das könnte dann in Trainingssystem A für Athleten A und Trainingssystem Z für Athleten Z münden. Aber wie könntest du diese Handvoll so Core First Principles zusammenfassen, die halt dann doch hinter allem irgendwie stehen?
Also kann nochmal replizieren zu dem, was ich vorhin gesagt habe, das Konstrukt aus Training, Ernährung, Erholung, das ist dieses Dreier-Standbein, um das sich eigentlich alles dreht. Und jetzt haue ich vielleicht nochmal ein bisschen raus, Trainingspläne, so wie das klassische Trainer machen oder Coaches machen, wie sie das auch verkaufen, meiner Ansicht nach überbewertet, beziehungsweise die schließen die Lücke nicht, die eigentlich die Menschen wirklich haben, mit den Dingen, die sie brauchen, um voranzukommen. Weil wir haben halt im Bereich Training hier zum Beispiel die Trainingspläne drinnen. Training ist aber nicht nur die Trainingspläne, sondern auch das richtige, nachhaltige und vor allem wiederholbare Durchführen von richtigen Trainings. Das heißt, wenn irgendwo drinnen steht, ich gebe jetzt ein Beispiel, 2 Stunden GA1, dann sieht man sich häufig als Athlet vor dem Problem, ja, was ist denn jetzt GA1? Also Grundlagenausdauer sozusagen, Low-Intensity-Training, LIT, Fettstoffwechsel, wie das viele gerne nennen, Zone 2-Training im 5-Zonen-Modell, beziehungsweise Zone 1 im 3-Zonen-Modell, beziehen wir uns einmal aufs 5-Zonen-Modell, das ist gebräuchlicher in unserem europäischen Bereich. Also die meisten Leute sehen dann irgendwie 2 Stunden Training GA1, was der Trainer reinschreibt, wissen sie aber nicht, was heißt denn das jetzt? Und dann trainieren sie teilweise subjektiv so, dass sich Training hart anfühlt, dann rinnt der Schweiß runter, sie sind sehr ermüdet, man merkt wirklich muskulär, das ist sehr anspruchsvoll. Und eigentlich passiert dann Folgendes, die Athleten über kurz oder lang brennen einfach aus. du verzehrst sämtliches Glykogen in deinen Körper, bis der Körper sprichwörtlich leer ist. Der Hormonhaushalt wird gestört, du schläfst, regenerierst schlechter, die Adaptionen treten nicht ein. Und dann wird irgendwie der Grund meistens irgendwo anders gesucht. Dann werden Intervalltrainings eingebaut, dann wird richtig rausgeballert, VO2 Max, gib ihm. Also um es kurz zu sagen, es dreht sich nicht ums Training, wenn man den wirklichen schnellen Erfolg haben möchte. Das ist ein wichtiger Teil, aber das Gesamtkonstrukt, vor allem ernährungstechnisch, wie ernähre ich mich richtig, dass ich dem Körper wirklich sämtliche Nährstoffe zuführe, dass ich eine gute Basis schaffe der Energiebereitstellung und auch in der Erholung. Wie kann ich denn diesen Trainingsreiz wirklich umlegen in Adaptionen? Und das passiert mehrheitlich im Schlaf, wo der Körper viel Hormone, Testosteron, Wachstumshormone ausschüttet. Und dieses Konstrukt, wenn das nicht zusammenspielt richtig, dann geht einfach nichts weiter, sprichwörtlich.
Also anders ausgedrückt, erstes Core Principle, die Balance in allen Dingen. Die Balance aus halt allen Dingen, die man im Alltag in seinem Leben absolviert, die man nicht absolviert, wie der Stress körperlich, wie geistig auf den Körper einwirkt und was für Maßnahmen man hat, um den Stress zu buffern und zu regenerieren. Also die Balance in allen Dingen, sehr buddhistisch, auch sehr philosophisch, aber ein Kernprinzip. Warum sind wir in der heutigen Zeit anscheinend nachhaltig und en gros so schlecht darin? Wir alle kennen, du hast die Athleten angesprochen, die in einer Downward Spiral sind, weil sie ein bisschen zu hart trainieren. Sie wollen es konterkarieren mit noch mehr Sachen. Es wird alles nur noch schlechter. Und auch wenn ich aus der persönlichen Erfahrung mit manchen Athleten rede, manche sind sehr offen, sehr aufgeschlossen, hören toll auf deine Tipps, wenden es super an und der Erfolg ist da. Und andere Leute sperren sich irgendwie schon innerlich so richtig nachhaltig dagegen, wenn du ihnen einfach einmal sagst, hey, schau her, hier vielleicht etwas locker, dann hast du da mehr Körner. Hier vielleicht ein kleiner Shift. Du willst ja nicht ihr Leben auf den Kopf stellen. Aber woher kommt, und vielleicht ist es ja gar nicht deine Observation, aber woher kommt, glaubst du, meine Observation, vielleicht ist es ja auch deine, dass sich Leute teilweise heutzutage so nachhaltig gegen ein paar relativ simple Änderungen sperren, wenn die auch damit einhergehen, einmal irgendwo kürzer zu treten und einmal den langen Atem zu haben, einmal ein bisschen Geduld zu haben. Warum ist die Geduld nicht mehr da? Warum ist dieses Balance-Denken irgendwie gefühlt nicht mehr da?
Ja, ich gehe mal vielleicht zurück, wenn wir jetzt ein paar hundert Jahre in der Vergangenheit schauen, wie sind damals Menschen gereist per Kutsche mit Pferden, wie sind Briefe verschickt worden, im Endeffekt, das hat wochenlang gedauert, bis ein Brief von A nach B gekommen ist. Es war generell die Geschwindigkeit in unserem Leben geringer und das hat unserem Körper, unserem Organismus, der ja über die Evolution sich über Jahrtausende, Jahrmillionen im Prinzip entwickelt hat, jetzt, ob wir jetzt nach der Charles Darwin Evolutionstheorie ausgehen oder an irgendwas Religiöses glauben, sei dahingestellt. Aber ich würde einfach einmal sagen, wir Menschen haben gerade in der letzten kurzen Zeit, in den letzten paar hundert Jahre und vor allem mit der Digitalisierung in den letzten, sage ich mal, 30 Jahre, massivst an Tempo zulegen müssen, weil einfach der Informationsaustausch mit dem Internet so schnell geworden ist und heutzutage, du kannst jeden auf der Welt erreichen, in ein paar Millisekunden kannst du über WhatsApp und Messenger-Programme Nachrichten, Medien, Videos, Fotos verschicken und der Reiz auf unser Gehirn, auf unser zentrales Nervensystem ist einfach viel höher geworden. Wie ich schon angesprochen habe, ich habe kein Social Media gehabt bis vor einem Jahr, weil ich mich bewusst dagegen verwehrt habe, weil es einfach sehr, sehr störend wirkt auf Qualitätsarbeit, weil du halt immer abgelenkt wirst. Und das ist das. Die meisten Leute heutzutage verwenden Social Media und digitale Medien sehr intensiv. Man verliert sich da drinnen und das stresst dann einfach. Und dann ist natürlich abends diese typische Blaulichttherapie, wenn man sich dann noch mit YouTube, Instagram beschießt, für den Schlaf, für die Schlafqualität auch nicht unbedingt förderlich. Und man ist dann, wenn man nicht ausgeruht ist, im Job vielleicht unaufmerksam, ineffektiv. Dann hat man vielleicht einmal Stress mit dem Chef, weil gewisse Sachen nicht so passen. Und dann kommt man auch im normalen Leben in eine Spirale rein. Im Idealfall sollte diese nach oben gehen. Das ist bei Menschen, die gelernt haben, sich super zu managen. Aber leider Gottes, die meisten Menschen treten auf der Stelle, drehen sich im Kreis, sowohl beruflich oder zumindest in ihrem Alltagsleben. Sie haben nicht wirklich diese Entwicklung, sondern leben einfach den Tag ein, nehmen, wie es kommt. Und da hilft es schon, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und davon profitiert man auch im Sport immens. Und dann gibt es die Wechselwirkungen. Wenn es nämlich im Alltag gut läuft und da Ruhe herrscht, Struktur, geht es im Sport besser. Und wenn es im Sport läuft, ist man natürlich noch motivierter und kann auch im beruflichen Gas geben. Also es ist wirklich eine ganzheitliche Entwicklung und der Effekt, den man hier sieht.
Ja, also, aber wir haben quasi alle, mit anderen Worten, zumindest würde ich das so sehen, wir haben alle so ein bisschen eine latente Sucht nach noch mehr Go, nach noch mehr draufdrücken. So meine kurze evolutionär-biologische Theorie dazu. In der Vergangenheit, wenn du sagst vor 100 oder auch vor 500, vor 1000 Jahren, hat es vielleicht wirklich gut getan, wenn man Probleme in seinem Leben hatte, wenn irgendwas nicht gepasst hat, dass man aktiv go-mäßig nach einer Lösung gesucht hat. Ja? Der Tiger wird nicht von allein weggegangen sein, wenn man nicht weggelaufen oder gekämpft hat. Das Essensproblem wird sich nicht gelöst haben, wenn man nicht aktiv auf die Suche nach Essen gegangen ist. Und das hat uns gut getan. Deswegen haben wir vielleicht diesen eingebauten Mechanismus, by and large, dass wenn ein Problem da ist, wir mal ein bisschen mehr draufsteigen. Aber jetzt haben wir diese unglaublich schnelle Welt. Wir geben eh alle Vollgas, um irgendwie auf der Stelle zu bleiben. So Alice in Wonderland mäßig, die Red Queen. Um in meinem Königreich auf der Stelle zu bleiben, musst du Vollgas rennen. Das ist gefühlt die Welt, in der wir leben. Das heißt, wir haben heutzutage wird es uns manchmal besser tun, kurz innezuhalten, zu observieren, mal ein bisschen kürzer zu treten, mehr Ruhe einkehren zu lassen, mehr Geduld. Und das haben wir aber nicht, weil die Evolution uns damit weniger ausgestattet hat als mit dem anderen. Und das beißt uns halt in den Arsch.
Genau. Das sprichwörtliche Mal drüber schlafen ist sicher eine tolle Geschichte. Wenn man sich genau mal überlegt, was heißt denn das eigentlich, über eine Entscheidung drüber schlafen? Im Schlaf beruhigt sich eben der Körper, das Nervensystem, der Geist und manche Dinge, die vorher sehr aufrührend erschienen sind, sind dann eigentlich wieder gar nicht so schlimm und man findet dann meistens einen sehr direkten, schnellen Lösungsweg, wenn man sich oft einfach verkopft. Die Leute sind überreizt und dann, bevor sie wirklich ein Problem nachhaltig lösen, wird dann meistens nur so Daumen mal Pi, so oberflächlich irgendwie das Ganze gehandhabt. Ich bin aber ein Freund davon, von guter Strukturierung. Und auch wenn ich was nur oberflächlich oder im Schnelldurchgang löse, wenn ich weiß, warum ich das jetzt so mache und das andere dafür in die Tiefe mit einer gewissen Zeit in Investment behandle, dann muss ich priorisieren, weil nicht alles im Leben führt wirklich zu einem messbaren Outcome. Man muss jetzt nicht alles verkomplizieren, aber meine persönliche Ideologie ist, dass ich mir schon ein bisschen meinen Alltag strukturiere, meine To-Dos und überlege, wo soll ich mich wirklich reinknien und was ist vielleicht nicht so notwendig, dass ich da für mich ein bisschen Ruhe, eine Struktur schaffe. Ja.
Okay, also du persönlich bist damit zurechtgekommen, durch deine Veranlagung gut zu strukturieren, gut zu priorisieren, weil ich habe mir jetzt natürlich gedacht, okay, ein technisches Studium. Ich habe selber Wirtschaft studiert und habe auch Freunde auf der TU in Wien gehabt und mir immer gedacht, warum meckern wir auch nur annähernd über unsere Prüfungen und unseren Stoff, wenn ich mir die Techniker, die Physiker etc. anschaue. Also das ist ja horrend. Dann auch noch Firmengründung. Also man sollte ja meinen, du bist ja Kandidaten, also Type A Personality, du bist ja Kandidat Nummer A für go, 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 push, 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 go, let's go. Aber du hast das ein bisschen konterkarieren können durch... Wie? Durch eben eine Veranlagung zu guter Strukturierung, guter Priorisierung.
Ich würd sagen, wenn man sich den Alltag von Menschen anschaut, wie sie ihre Woche strukturieren, was sie machen, sieht man schon deutliche Unterschiede. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Elon Musk, der teilweise sogar von sich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber behauptet hat, dass er mit Mikroschlafsequenzen sozusagen effektiver ist, weil er dann einfach mehr Zeit zum Arbeiten hat. Dann ist er ja in einen Container reingezogen, in so ein 15 Quadratmeter Compartment am Tesla-Gelände, dass er direkt bei der Firma anwesend ist, 24/7 sozusagen. Und wenn man sich das jetzt anschaut, das ist natürlich sehr übertrieben, aber wenn man sich anschaut, was haben manche Menschen wirklich effektiv für Zeitausnutzung in ihrem Leben? Da redet man im Schnitt von, ich würde mal sagen, 30-50% der Arbeitszeit, was man jetzt im Büro, in der Firma ist, im Job ist, ist wahrscheinlich wirklich effektiv. Der Rest ist, Daumen drehen oder wie man es bezeichnen soll, entspannen, resignieren. Ja. Was ich damit sagen möchte, wenn man natürlich Unternehmer ist oder irgendetwas aufbaut, was startet, ist die Effizienz sehr wichtig, weil du wirst ja nicht von jemandem bezahlt, sondern du bezahlst dich selbst durch deine Leistung und nur wenn die passt und der Outcome da ist, dann verdienst du auch was. Gell? Und was ich damit sagen möchte, man ist eigentlich gezwungen schon, um zu leben, zu überleben, dass man eigentlich ganz anders an die Sachen rangeht. Und zu meinem Leben, damit das die Leute, vielleicht die Zuhörer, ein bisschen besser verstehen, ich habe eigentlich die ganzen Jahre über 7-Tage-Woche schon gehabt, endlich seit ich mit der Schule, mit der HTL fertig worden bin, weil ich eigentlich immer irgendwie etwas gearbeitet oder getan habe, was irgendwie mit meinen Zielen in Verbindung steht. Und wenn ich jetzt auf die letzten 4 Jahre eingehen darf, seit Corona, beziehungsweise speziell auch, wo ich jetzt im Sport selber so aktiv bin, also seit 2021, da bin ich schon sehr, sehr dicht gepackt und strukturiert mit 7-Tage-Wochen eigentlich immer durchgefahren. Das heißt, egal ob jetzt Weihnachten ist, egal ob jetzt Ostern ist, mein Geburtstag ist oder sonst irgendwas, bei mir wird eigentlich immer der Tag ausgenutzt und zwar vollständig. Das heißt, manche Leute, wenn sie denken, der hat einen Vogel, aber für mich ist das normal. Ich habe meinen Tag in Sequenzen unterteilt, wo ich nach dem Aufstehen die ersten 2-3 Stunden einmal arbeite, meistens für mein Hauptunternehmen und dann mit meinen Geschäftsführern, mit meinen Geschäftspartnern, mit gewissen Leute korrespondiere und schaue, was ansteht. Dann meistens folgt die erste Trainingseinheit, wo ich so einen Lauf mache, 2 Stunden, 3 Stunden oder vielleicht einmal 3-4 Stunden Radfahren gehe über Mittag. Dann wird wieder gearbeitet, noch einmal eine 2-3 Stunden Sequenz. Dann ist meistens später Nachmittag Schwimmtraining mit meiner Schwimmgruppe, die ich führe für meine Athleten und mich, 3-mal die Woche. Dann nach dem Schwimmen, wenn ich nach Hause komme, wird meistens noch einmal nach dem Abendessen bis 22 Uhr gearbeitet. Und das ist eigentlich Montag bis Sonntag immer gleich. Ich unterscheide jetzt die Wochentage nicht. Ich habe sogar manchmal, ich erwische mich selbst, ich merke gar nicht, wann ein Feiertag ist, weil ich halt immer was tue. Und dann
brauchst du grundsätzlich weniger Ruhe als andere? Also da sind wir ja auch nicht alle gleich. Ein Musk zum Beispiel wird eine natürliche, naturgegebene Fähigkeit haben, mehr zu pushen und weniger Rest zu brauchen als andere. Bist du auch so einer, der eher weniger Ruhe braucht?
Also die Leute, die sich da selbst vermarkten und sagen, sie schlafen nur 4 Stunden, sie stehen um 3 Uhr in der Früh auf und was nicht, gehen um 10 schlafen. Also ich halte von dem ehrlich gesagt nichts. Aber zu meinem Werdegang, ich habe jetzt durch mein Profi-Dasein, beginnend mit Ende Dezember, mich komplett neu strukturiert, weil ich schon immer die Challenge gehabt habe, dass ich zu wenig Schlaf gekriegt habe. Also bei mir ist der Faktor Training hocheffizient, total strukturiert, das passt wirklich. Die Ernährung genauso. Ich ernähre mich sehr niedrig glykämisch mit sehr viel Grundnahrungsmitteln, sehr ausgewogen Mischkost. Ich esse auch Fleisch. Also ich verwehre mich da jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht irgend so ein hipper Veganer oder so. Nichts gegen das, ist in Ordnung. Aber wir Menschen mit unserem Mischgebiss sind natürlich eigentlich von der Natur so geschaffen, alles essen zu können. Aber ich ernähre mich eben sehr gesund. Aber der Bereich Erholung, total underrated, das ist mitunter das Wichtigste für Krankheitsprävention, also dass man einfach gesund bleibt, dass der Körper überhaupt das Immunsystem stärken kann, aufrechterhalten kann und auch der regenerative Aspekt. Und da möchte ich jetzt einmal kurz eintauchen. Was heißt im Sport Regeneration? Heißt das jetzt, wenn man müde ist, nach einem Training, dass man schlafen geht und einfach in der Früh aufsteht und sagt, es ist okay? Nein, Regeneration im Sport heißt eigentlich, dass man den Trainingsreiz in eine entsprechende Adaption umsetzt. Das heißt, ich muss hergehen und gewisse Prozesse im Körper auslösen oder fördern, damit ich wirklich die Adaption spüre. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt im Ausdauerbereich oder Kraftbereich irgendeinen Reiz gesetzt habe, dann muss ich dem Körper die Möglichkeit geben, dass er auch jetzt, um tief einzutauchen, die Mitochondriendichte erhöht. Dass er jetzt hergeht, zellulär in den Muskelfasern eine Veränderung herbeiführt. Und natürlich am Ende des Tages muss ich auch mich generell fit fühlen, weil sonst kann ich nächsten Tag nicht in die Arbeit gehen und da meine Leistung bringen. Also ruhen, damit man einfach schlaft, um zu schlafen, ist nett, aber effektive Regeneration schaut dann nur ein bisschen anders aus. Also kurz auf deine Frage.
Findest du? Das wäre jetzt aber eh spannend. Also ich persönlich bin der Meinung, dass der Körper ein extrem komplexes, für uns nicht vollständig verständliches Ding ist. Ein komplexes System. Und dass der schon seinen guten Job macht. Also du glaubst, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder willst das kommunizieren, dass man schon noch proaktiv Dinge dazu machen muss, damit die Ruhe, damit die Recovery nach einer Belastung zu der bestmöglichen Adaption führt. Noch etwas dazugeben, ja?
Genau, im Endeffekt, da kann ich jetzt mich in dem Ernährungsbereich aufhalten, welche Nahrungsmittel, welche Makronährstoffe, also wenn man jetzt sagt Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, zu welcher Zeit im Tag nehme ich das zu mir, wie kann ich das mit entsprechenden Supplements untermalen, um gewisse Mangelzustände durch einen erhöhten oxidativen Stress im Körper auszugleichen oder noch besser, jetzt wird gleich wieder die Nader aktiv werden, wenn ich das sage, Wie kann ich gewisse Stoffe oder was kann ich zuführen, um eben die Mitochondrienaktivität zu steigern, um jetzt die Effektivität im zellulären Aufbau da nach vorne zu pushen. Und dass ich etwas anders mache wie andere, das dürfte eh schon bekannt sein für diejenigen, die mich kennen. Und mein Werdegang, wie gesagt, ein Jahr Training, 20 Kilo abgenommen 2021, ein Jahr Training Sub 10 in Klagenfurt und dann im nächsten Jahr war ich eigentlich schon auf Sub 9 Niveau, habe dann einen Schaden bei meiner Schaltung gehabt, das hat 20 Minuten Stillstand bedeutet, das kann man eh auf meine Reels auf Instagram nachvollziehen, wo ich das aufgezeigt habe, aber eigentlich habe ich mit 2 Jahren Training, kann man sagen, Sub-9-Niveau erreicht. Auf einer flachen Strecke wäre es natürlich noch einfacher gewesen. Klagenfurt hatte doch 1700 Höhenmeter. Aber im Endeffekt in diesen 2 Jahren und jetzt das 3. Jahr, heuer habe ich dann die Sub-9 erreicht. In diesen, kann man sagen, jetzt 2 oder 3 Jahren habe ich schon einen sehr rasanten Fortschritt gemacht. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass ich genau weiß, was ich tue im Bereich Ernährung und Supplementierung und dann natürlich auch Erholung. Weil dieses Dreierkonstrukt, noch einmal, ich kann es nicht oft genug wiederholen, das ist der Schlüssel und nicht die Trainingspläne, die man vielleicht im Online kaufen kann oder sonst was.
Beziehungsweise das Zusammenspiel aus all diesen Faktoren natürlich. Also wenn du es jetzt zum Beispiel so ausdrückst.
Du hast es gesagt, wir Menschen sind keine Maschine. Das heißt, da gibt es weiche Parameter auch. Und auch natürlich ist das Mentale sehr wichtig. Ich möchte jetzt aber nicht irgendwie so als Guru wirken, der sagt, du kannst jetzt durch Sonnenlicht dich ernähren. Nein, um das geht es jetzt nicht. Sondern das Mindset, die Einstellung zu deinem Körper, zum Training, wie du dich fühlst im Leben, hat einen sehr starken Einfluss auf die Cortisol-Level, also Stresshormone. Und das erlaubt dir natürlich jetzt, dich besser von der Regenerationsseite her auszuheilen nach einem Training. Und jemand, der die ganze Zeit gepusht wird im beruflichen, einen Mörderstress hat oder Privatstress, gell, in Beziehungsthemen, der tut sich viel schwerer loszulassen. Also es ist schon wichtig, das Ganze zu sehen, sowohl von technisch-wissenschaftlicher Seite, aber auch das menschlich-emotionale, also die Gefühlsparameter, weil nur dann kann das ganze Werkzeug funktionieren, wenn ich es einmal so ausdrücke.
Bleib mal da kurz drauf. Also das klingt jetzt schon eher so, wie ich es auch unterschreiben würde, nämlich grundsätzlich, der Körper hat gewisse Bedürfnisse an allen möglichen Nährstoffen, Mikro wie Makro, die er halt braucht, um die Prozesse, die er halt durchzuführen, vor allem nach einem Trainingsreiz. Erhöhter Bedarf an gewissen Dingen, also da bin ich mal bei dir, gib ihm alles, was er braucht und lass ihn dann sein Ding machen. Das ist einmal mein Approach. Und dann gibt es wahrscheinlich, aber sicher, gewisse Stoffe, die nicht nur einen Mangel decken, die nicht nur den Bedarf decken, sondern die darüber hinaus vielleicht, also wir reden jetzt von legalen Substanzen, pflanzlichen Stoffen, wie auch immer, die darüber hinaus vielleicht noch die Geschwindigkeit oder die Effizienz von Sachen fördern. Aber da wissen wir auch aus vielen Jahren, Jahrzehnten der Forschung, da gibt es jetzt nicht 50 davon. Da gibt es vielleicht einige bewährte Dinge, die die Leute dann auch verwenden. Magst du so offen sein und sagen, was sind denn deine Favorite Stoffe, die über eine Mangeldeckung hinaus was machen können?
Ja, wenn ihr das jetzt verraten würdet, würde ich mir wahrscheinlich meine Geschäftsgrundlage und meine Kernkompetenz nehmen, weil die Sachen, das hat echt lang gedauert, das rauszufinden. Aber ich kann so viel sagen, ich bin durch mein Training mit einem Jahr eben auf Sub-10-Niveau und dann nächstes Jahr Sub-9-Niveau. Leistungstechnisch bin ich an einen Punkt gekommen, der schon vielleicht ein bisschen unnatürlich wirkt, das gebe ich zu. Und auch gewisse Trainings, die ich mache, teilweise Läufe, 40, 50 Kilometer im Training oder ich bin schon 100 Kilometer am Stück gelaufen, ich bin schon 360 Kilometer am Stück Rad gefahren, 11 Kilometer geschwommen. Und das scheint mir und ist auch so nicht wirklich was auszumachen. Also ich achte sehr darauf, auf die Gesundheit meines Körpers und auf das Wohlbefinden, um mich nicht abzuschießen. Wahrscheinlich haben manche Kritiker oder manche Leute, die mich da mit Argusaugen beobachten, was ich mache, schon lange darauf gehofft, dass es einmal clasht. Ist bis dato nicht passiert, weil ich halt ein sehr gutes Gespür habe, auch für diese weichen Parameter in meinem Körper und nicht nur Messwerte. So gut natürlich so Gadgets wie Garmin-Uhren mit Herzfrequenz-Variabilitätsmessung, hohe Herzfrequenz und pipapo, ist alles toll, aber das Gefühl. Und das Gefühl, wenn du es nicht hast, kann dann nur ein kompetenter Trainer oder jemand, der dir da an die Hand nimmt, sozusagen geben, um die richtig einzuschätzen. Also diese Mikronährstoffe bzw. Supplements, wie angesprochen, sind keine Wunderwaffen. Ein Normalo wird, wenn er das einnimmt, nichts merken. Aber wenn du in die Grenzbereiche die begibst, wo du den Körper wirklich eigentlich auf Messerschneide fahren lässt, sprichwörtlich in gesunden, muss man sagen. Also ich rede jetzt nicht von Hardcore-Intensitäts-Intervall-Ballereien, sondern auch mit Hochvolumentraining, dann kommst du an einen Punkt, wo der normale Bereich endet und wo du dann wirklich genau merkst, jetzt ist was anders. Da passiert was im Körper und ich spüre richtig, wie die Adaption einsetzt. Das sind einfach so ganz interessante Gefühle. Du merkst am Schlaf, du merkst, wenn du dich abends ins Bett legst. Ja. Und das mag auch ein Grund sein, das, was ich mache, warum mir von wo auch immer schon jemand zweimal bis jetzt die NADA, die nationale Dopingbehörde, geschickt hat, um da mal nachzuschauen. Einmal out of competition von Ironman 23, haben sie mir abends bei meinem Haus aufgesucht und da habe ich dürfen Proben abgeben und dann noch einmal knapp ein Jahr später, also zweimal in einem Jahr, ist schon ein Zeichen, haben sie meine Athleten getestet, auch direkt nach dem Ironman, zum Beispiel 2024 im Ironman Austria sind meiner Kenntnisstand nach, wie mir das gesagt wurde, 4 Athleten getestet wurden, der Gewinner, der Denis Chevreau, Franzose, noch ein Profi und 2 Amateure, davon ein Athlet von mir und ich selbst, also das spricht schon ein bisschen für sich. Aber ich kann nur enttäuschen, ich nehme nichts Illegales, ich werde auch niemals irgendwas Illegales nehmen. Wie gesagt, wäre mittlerweile von Skinfit gesponsert. Ich kann das auch mir gar nicht erlauben, aus haftungstechnischen Gründen, dass ich da auf irgendwelche illegalen Sachen zurückgreife und werde das auch sicherlich nicht tun. Weil für mich als Newcomer in diesem Profibereich ist so ein riesiges Potenzial durch mein Trainingsvolumen möglich. Ich habe jetzt, wie gesagt, 12,5 Stunden pro Woche trainiert im Jahresschnitt. Also wenn ich es von Ironman zu Ironman im Juli rechne, waren es 12,5. Jetzt Saisonende aufs Jahr 12, weil ich weniger getan habe im Herbst. Also es gibt wahrscheinlich, ich möchte mich jetzt nicht loben, aber es gibt wahrscheinlich kaum Leute, die mit 12 Wochenstunden im dritten Jahr jetzt an dem Punkt sind. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich besser bin, sondern ich mache einfach gewisse Dinge richtig, was andere vielleicht nicht tun und demnach brauchen andere einfach länger.
Ja, du hast deinen Trainingswirkungsgrad einfach ans Maximum geschraubt. Das, was du reinschüttest an Stimulus, kommt bei dir zu einem hohen, hohen Wirkungsgrad auch in Adaption an, wo bei anderen einfach viel auch verpufft in
Ein Geheimnis, was ich vielleicht verraten kann, mein Trainingsschnitt ist deshalb so niedrig, weil ich teilweise 7-8 Stunden die Woche trainiere und dann teilweise habe ich Blockwochen, wo ich im Aufbau vor einem wichtigen Rennen 30 Stunden mal 3 Wochen, also 90 Stunden in 3 Wochen runterspule. Und da gehe ich schon wirklich schwer an die Grenze und da wird wahrscheinlich ein Durchschnittssportler schon fertig gefahren sein, da kannst du immer ein Kreuz aufstellen. Aber bei mir geht das sich gerade und gerade aus. Ich dosiere das dann so, dass ich wirklich maximal den Reiz setze und dann ausheile und dann mit Peak Performance an der Startlinie stehe. Jetzt ist der Ansatz natürlich ganz anderer, weil jetzt im Profibereich das nicht mehr ausreicht.
Ja, ganz kurz davor, bevor wir da auch noch hingehen. Du wirst jetzt nicht deinen ganzen Supplement-Stack verraten, aber ich kann dir ein paar Dinge nennen, die ich selber so im Kopf habe und du sagst mir hoch im Kurs, mittel im Kurs oder eher irrelevant. Antioxidantien, hoch im Kurs, wichtig oder unnötig, weil auch über Nahrungsmittel zu erreichen?
Ja und nein. Die Frage ist, wann nehme ich Antioxidantien auf? Um das kurz zu sagen, wenn ich jetzt eine richtig tolle Trainingseinheit runterschrub und die geben mir dann auch hochdosiert Vitamin C, dann wäre ein Großteil von diesem Trainingsreiz wahrscheinlich ins Leere gehen lassen, weil ich einfach die Immunreaktion des Körpers damit dämpfe und das möchte ich eigentlich gar nicht. Also ich sage immer, mit pauschaler Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln würde ich aufpassen, vor allem auch wann ich was nehme. Also Antioxidantien bei einer ausgewogenen Ernährung, jein. Zu gewissen Zeiten im Tag, ja. Oder bei Infekten, definitiv, ja, hochdosiert Vitamin C, ganz, ganz wichtig, kann man durchaus auch, bin ja, wie gesagt, kein Mediziner, möchte jetzt auch nicht konkrete Werte nennen, aber kann man schon hochdosiert geben, um Infekte jetzt abzumildern, gibt es auch laut Studien deutliche Reaktionen bei Sportlern, wenn sie hochdosiert Vitamin C einnehmen, um Infekterscheinungen abzudämpfen, aber grundsätzlich im Training, nein.
Okay. Genau, und die Frage ist ja auch, ob es bei dir selber hoch im Kurs ist und viel Anwendung findet. Nitrate, also Lebensmittel im Sinne von Spinat, rote Beete oder auch Nitric Oxide Supplements, halt Sachen, die diesen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, die diesen Nitric Oxide Pathway im Körper fördern, Vasodilation, mehr Durchblutung, hoch im Kurs, overrated, underrated.
Konkret rote Beete-Saft habe ich persönlich jetzt probiert vor dem Austria-Triathlon Bodersdorf, wo ich letztes Jahr Vize-Staatsmeister geworden bin. Und muss sagen, habe jetzt direkt keine signifikante Änderung festgestellt. Vielleicht auch dem geschuldet, rote Betesaft ist ein sehr starkes Antioxidant, hilft natürlich auch den Körper abklingen zu lassen, sozusagen, dass man besser regeneriert. Wird in der Tour, in der Tour de France, sehr, sehr effektiv verwendet. Sieht man oft auf Aufnahmen, dass die Leute da die roten Säftchen runterkippen. Man muss aber auch aufpassen, die nehmen das eigentlich zwischen den einzelnen Stages, damit sie ihre ohnehin richtig hohe Maximalleistung und diesen Reiz, diesen teilweise schweren Angriff auf den Körper zwischen die einzelnen Etappen, dass sie das abmildern, dass sie es überhaupt durchdrucken. Kann man zielgerichtet verwenden, verwende ich auch bei meinen Athleten, zumindest ist das ein Vorschlag, was ich in meine Trainingsprogramme inkludiert habe. Allerdings ist das sicherlich nicht das Allheilmittel, noch dazu, weil wir ja als Triathleten die Rennen sehr mit großem Abstand zueinander haben. Das heißt, da habe ich im richtigen Tapering genug Zeit, dass ich den Körper ohnehin abklingen lasse. Was auch noch dazu kommt, richtiges Training, was bekömmlich ist, was den Körper jetzt nicht vernichtet, sondern im Einklang mit dem Körper geht, sollte ohnehin nicht zu viel Intensitäten beinhalten. Also ich halte persönlich nichts von dieser VO2 Max-Ballerei und alles irgendwie auf Anschlag. Ich muss den Körper nicht dauernd abverlangen und ihn testen, was er leisten kann. Das kann ich auch sehr, sehr gut abschätzen durch selektive Leistungstests oder überhaupt die Sixer im Grundlagentraining auch, wie sich meine Geschwindigkeit, meine Wattleistung verändert, meine Pace beim Laufen. Also ich bin ein Freund davon, überhaupt mit dem Körper in Harmonie zu gehen und ihn gar nicht so unbedingt herzureißen und auch vor Rennen nur selektiv Reize zu setzen. Und dann brauche ich so Antioxidant oder so rote Betasaft-Nitrate gar nicht unbedingt so stark.
Zwei, drei Sachen noch. Ketonkörper, exogene Ketonkörper, was ja vor ein paar Jahren vielleicht ein bisschen ein Hype und Trend war, auch von manchen Radteams.
Ich kann nur den Kopf schütteln, no way, auch wenn gewisse Profis, die, ich sage jetzt keine Markennamen, aber diese Fläschchen in die Videos reinhalten. Erstens, warum macht der Profi das? Weil er bezahlt wird. Das ist Product Placement von Herstellern. Zweitens, die Studienlage zeigt ganz klar eine Verschlechterung von Leistungswerten, vor allem bei Zeitfahrtests. Da gibt es Studien dazu, also Ketonkörper, nein.
Dann eine relativ neue Sache ist jetzt ein bisschen, also kennt man schon seit Ewigkeiten, ist jetzt gefühlt in den letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr, im Ausdauersport irgendwie auch mehr angekommen. Bicarbonate, Sodium Bicarbonate, Backpulver.
Habe ich persönlich noch nie verwendet, habe mich mit dem schon beschäftigt, muss aber sagen, ist für uns normallos und da zähle ich mich auch noch immer dazu und wahrscheinlich für die meisten Spitzensportler unnotwendig, weil wir einfach so viel Potenzial noch haben. Und wenn man jetzt auf den Amateurbereich, was meine Kunden betrifft oder die Masse der Hobbysportler betrifft, wenn wir uns auf das jetzt beziehen, dann sind wir genau da, diesen heißen Scheiß suchen wollen, aber die Basics nicht richtig machen. Definitiv nein, weil ich mit einer ausgewogenen Ernährung und gewissen Grundprinzipien mit dem richtigen Training, einer gut niederglykämischen Ernährung mit viel gesunde Kohlenhydrate, Reis, Kartoffeln, Nudeln, Gemüse, vielleicht ein bisschen Fleisch, Fisch und einen ausgewogenen Schlaf, da kann ich so viel erreichen, da brauche ich mich nicht unbedingt jetzt auf Backpulver beziehen. Das habe ich lieber im Kuchen drinnen, was man dann nach der 6 Stunden Einfahrt, Radausfahrt dann zu Gemüte führt.
Okay, passt. Und die letzte Sache, C6H12O6, Traubenzucker, Glucose.
Ja, Kohlenhydrate als Energielieferant sind eigentlich das Fundament im Ausdauersport. Das Gehirn als solches braucht die Glucose und da sind wir schon beim wichtigen Thema Energieverfügbarkeit, Schnelligkeit. Wie schnell gibt es jetzt eine Blutzuckerantwort? Wie schnell wird Insulin dann ausgeschüttet, um den Blutzucker zu stabilisieren? Es gibt natürlich verschiedene Molekularketten von Zuckerarten, wie schnell das dann aufgespalten wird. Und Glucose gehört mitunter zu den schnellsten. Der Traubenzucker wird auch im Körper als solches, als Energielieferant in den Mitochondrien letztendlich dann zu ATP konvertiert, Adenosintriphosphat. Da gibt es einen Kreislaufzyklus, wie diese Molekülketten sich sozusagen umbilden. Aber Glucose selber, also im Blut nennt man es Glucose, sonst der Traubenzucker, sehr wichtig, aber im Training eher aufpassen, weil es halt einen sehr instabilen Zuckerspiegel zur Folge hat. Da würde ich immer generell auf andere Zuckerarten zurückgreifen. Es gibt ja auch in Pulverform, so wie das in vielen Sportgetränken drin ist, verschiedene andere Zuckerarten, die deutlich stabiler wirken und gleichmäßiger wirken. Das Wichtigste ist...
Glaubst du, es macht einen Unterschied? Glaubst du, es macht wirklich einen Unterschied? Weil ich bin skeptisch. Ich habe noch wirklich nicht viel Evidenz gesehen, dass jetzt verschiedenste Zuckerarten, manche Slow Carb, also da gibt es ja alles, von super Slow Carb bis super nicht Slow Carb, dass da jetzt wirklich ein Effekt ist. Also ich sehe gemischte Dinge, ich sehe viel Augenauswischerei und du bist ja jetzt auch nicht unbekannt dafür, dir auch die Haribos zu ballern. Und das ist jetzt auch nicht das mega durchdachte Sport.
Naja, eigentlich ist es so, das ist einmal die Notlösung, weil wenn ich jetzt einen 50 Kilometer Lauf mache und ich habe jetzt nicht unbedingt gerade irgendwo ein geöffnetes Geschäft, wo ich mir jetzt Hausnummer eine Cola kaufen kann. Also um es runterzubrechen, wir sprechen da jetzt einfach von Schnellzucker in Form von Saccharose, also weißen Haushaltszucker, und Haribo im Endeffekt ist Saccharose mit Gelatine. Das heißt, wir haben eigentlich Saccharose, Haushaltszucker ist eine Mischung aus Fructose und Glucose.
Ja, beides Monosaccharide, also beides mitunter die schnellsten, die es halt gibt.
Richtig. Das ist sehr, sehr wichtig natürlich, wenn ich jetzt kurz vorm Leerlaufen bin, wenn ich die Glykogenspeicher schon massivst entleert habe, und das spürt man dann, wenn es soweit ist, da kriege ich dann durch diese kleine Volumen, hohes Gewicht, kriege ich relativ viel Energie in kurzer Zeit rein, deshalb ist es auch sehr, sehr toll als Energielieferant. Man muss aber auch sagen, je entleerter die Glykogenspeicher sind, desto geringer ist auch, vor allem wenn der Verbrauch in der sportlichen Aktivität da ist, desto geringer ist die Insulinaktivität. Das heißt, das, was du angesprochen hast, das stimmt schon, da macht es jetzt nicht den Unterschied aufs Insulin gesehen, nur was schon ist, natürlich, wenn ich jetzt sage, wenn ich Reis esse zum Beispiel, bis ich da überhaupt das Erhöhung im Blutzuckerspiegel sieht, bis die Energie ankommt, dauert es einfach lang. Und deshalb ist auch jetzt die Unterschiede in die Kohlenhydratarten sind jetzt im Triathlon, vor allem im Rennen dann letztendlich sehr wichtig, weil, um das kurz anzureißen, manches, das meiste geht über den Gastrointestinaltrakt, Magen-Darm-Trakt ins Blut, anderes über die Leber. Also man muss klar unterscheiden, warum ich was verwende. Die Ursache ist ja teilweise viel mehr im Detail. Aber da brauche ich dir nichts erzählen, da kennst du dich eh aus. Kann ja jeder mal recherchieren, was hinten oben steht in die ganzen Produkte der Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Dann sieht er eh aufgeschlüsselt, was da drinnen ist. Und dann kann er sich einmal fragen, warum manche das verwenden, andere das. Warum es da verschiedene Rezepturen gibt. Ich bin ja jemand, ich mische das alles selber. Ich kaufe mir aus der Lebensmittelindustrie Großbehältnisse, 25 Kilo Säcke teilweise von verschiedensten Zuckerarten, mische das nach meinen eigenen Rezepturen selber, die langjährig getestet wurden, schon von anderen Sportlern oder Wissenschaftlern, die daraus Produkte gemacht haben. Ich mische das selbst, da weiß ich genau, was drin ist, was ich zu welcher Zeit brauche. Aber ja, die Haribo, die lasse ich mir nicht nehmen. Super wichtig.
Ja, yeah, I agree. Passt, dann zurück. Harter Cut, kurz zurück zu der Ironman Progression. Wir waren jetzt eigentlich erst beim ersten Race. Du hast natürlich ein bisschen vorausblicken lassen, sub 9 hast du jetzt auch schon geschafft. Aber nach Corona, wie ging es weiter? Hast du dir irgendwo anders Hilfe gesucht? Hast du mal über einen Coach nachgedacht? Bist du in einen Verein reingegangen? Wie ist deine Progression weitergegangen nach Corona?
Ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, dass ein klassischer Coach, ein Trainer für mich nichts ist, weil ich mir von ein paar Leuten die Trainingspläne angeschaut habe und da gesehen habe, dass das total oberflächlich und überhaupt nicht irgendwie von mir aus Techniker-Sichtweise schlüssig ist, wo da jetzt der Erfolg genau liegen soll, weil einfach im Hintergrund so viele Dinge liegen, die jetzt ein Trainingsplan, den ein Trainer erstellt, egal ob das jetzt Copy-Paste ist oder ob das jetzt persönlich adaptiert ist, zugeschnitten, sogar mit Leistungsdiagnostik. Wir decken da halt trotzdem nur den einen Bereich des Trainings ab und da fehlt halt der Rest. Gell? Und deshalb habe ich gesagt, Trainer definitiv nein. Ich baue mir das selbst auf, mein eigenes Trainingsprogramm, das Performance-Programm, wie gesagt, ist daraus entstanden. Nachfolgend mit einem High-Performer-Programm, was noch mehr in die Tiefe geht, was noch viel speziellere Mikro-Trainings, Mikro-Intervalle drinnen hat, ganz spezielle Reize setzt mit gewissen Sachen, die man drumherum noch tun kann mit dem Körper, Hitzetraining beispielsweise oder spezielles Krafttraining, das ist ja auch nicht immer das gleiche Kraft und Kraft. Jedenfalls, ich bin den Ansatz gegangen, ich mache das selbst und bin mein eigener Trainer, auch nach wie vor. Ich habe noch nie einen Trainer in Anspruch genommen. Ich höre natürlich gern zu, wenn jemand irgendwas erzählt, aber im Endeffekt, es gibt kaum etwas, was ich nicht irgendwie schon gelesen oder gehört hätte, weil ich halt auch immer am Ball bleibe. Soll nicht heißen, dass ich allwissend bin, aber ich habe mich schon intensivst eigentlich 3 Jahre jetzt mit dem beschäftigt, habe in Summe in mein Trainingsprogramm schon um die 800 Stunden Arbeit reingesteckt. Das ist brutal, bis das Ganze finalisiert ist, jetzt schon in der Version 2.0. Und aus dem Grund Trainer nein. Vereinsthema, es war ganz interessant, meine damalige Freundin, Partnerin, die hat dann irgendwie zur Firma PEWAG gefunden, zum Ketten- und Lastmittelhersteller, der weltbekannt ist, Und dann habe ich eigentlich gesagt, aus einem Humor, aus einem Schmäh heraus, da gehe ich jetzt auch hin. Das wäre doch cool irgendwie, du arbeitest bei der Firma PEWAG und ich bin im PEWAG Racing Team und da habe damals ganz, ganz ein lässiges Gespräch geführt in meinem örtlichen Café mit dem Obmann vom PEWAG Racing Team und dann war eigentlich klar, dass das gut passt und dann bin ich da bei dem Verein beigetreten und durfte dann 2022 und 2023 in diesen zwei Jahren hier beim PEWAG Racing Team als Athlet, als Age-Grouper verweilen und habe da meinen Sub-10-Erfolg und dann im nachfolgenden Jahr schon meine Sub-9-Vorbereitung, nennen wir so, durch diesen Schaden, wie ich erwähnt habe, bei der Schaltung bei meinem Rad. Aber ich habe in diesen zwei Jahren wirklich eine wahnsinnige Entwicklung hinlegen dürfen und habe da auch bei dem Verein beigewohnt. Und ich glaube schon, dass das Vereinswesen sehr wichtig ist, um einfach ein bisschen einen Anschluss zu haben und auch der kompetitive Gedanke, dass man sich ein bisschen matcht, motiviert, miteinander misst. Das ist ganz wichtig natürlich, weil das Energien freisetzt und einen antreibt, vielleicht einfach doch ein bisschen mehr zu tun. Das ist einfach ein Lifestyle, der dadurch entsteht.
Mhm. Ja, okay. Und dann kurz noch die nächsten Zeiten. Einfach, dass wir es mal kurz abgehandelt haben. Wie waren genau die Zeiten dann Jahr für Jahr nach Corona? Und auch das circa Trainingspensum vielleicht, wenn du es
so ein Jahr hast. Training für 2021 auf 2022 ist dann in 9 Stunden 55 Zielzeit resultiert. Da bin ich dann der beste Österreicher geworden in meiner Altersklasse hier beim Ironman Austria. Habe da durchschnittlich 9,5 Wochenstunden trainiert. Das heißt, das inkludiert jetzt sämtliches Ausdauertraining als auch Krafttraining, aber wirklich rein die Zeit im Eingriff. Das heißt, wenn ich hier auf der Garmin-Uhr auf Start drücke und Ende drücke, das ist wirklich die Kernzeit. Drumherum Aktivitäten zählen natürlich nicht. Wenn ich jetzt dehne oder irgend so etwas mache, Post-Workout-Nachbereitung zählt das nicht. Wobei denen, ja, das ist ein Thema. Aber 9,5 Wochenstunden, wie gesagt, habe ich da investiert. Im Jahr darauf habe ich etwas mehr trainiert, 13,5 Wochenstunden und war dann schon auf Sub-9-Niveau eigentlich. Bin dann 55 Minuten geschwommen beim Ironman Austria 2023. Habe dann am Rad knapp 40 km/h Schnitt gehabt bis Kilometer 60. Und das, wer die Strecke kennt, der weiß schon, das ist schon ordentlich. Bin halt da durch mein Gewicht geschuldet. Ich bin 1,91 Meter groß, habe 90 Kilogramm, habe natürlich dadurch eine sehr, sehr hohe absolute Tretleistung. Auch mein FTP, der damals schon auf ca. 380, 390 Watt war, war sehr hoch. Radsportler werden jetzt müde lachen, weil da gibt es viel, viel stärkere. Aber als Amateur im Triathlon-Bereich bin ich da sicherlich bei den stärkeren Radfahrern dabei gewesen. Habe dann ein bisschen auch Führungsarbeit geleistet. Da haben sich einige Leute gern ausgeruht in meinem Windschatten. Lässt sich nicht vermeiden, weil natürlich so ein bisschen eine Gruppenbildung immer stattfindet. Aber ich habe einfach mein Ding durchgezogen. Dann ist leider die Schaltung, hat einen Schaden erlitten, weil sich die Kette beim Schalten runtergeworfen hat, rumgewickelt hat um den Umwerfer vorne und dann hat sich alles verbogen. Da bin ich 20 Minuten in der Strecke gestanden, habe gewartet auf Hilfe, wollte eigentlich abbrechen. Dann haben wir es aber doch irgendwie mit einem Motorradfahrer und seinem Techniker oben zum Gehen gebracht und dann bin ich weitergefahren. Habe rasant aufgeholt, was gegangen ist, gepusht, deutlich mehr Wattleistung, als ich eigentlich wollte. Habe da ein bisschen riskiert. Und habe aber eh gewusst, dass die Sub 9 nicht mehr möglich ist, weil 20 Minuten einholen, das geht einfach nicht. Habe dann aber beim Laufen relativ entspannt, kann man sagen, weil ich einfach das ein bisschen auch genießen wollte. Weil warum quälen? Das ist ja der Realismus in mir drinnen. Warum soll ich mich quälen jetzt, wenn das eigentliche Ziel nicht mehr geht? Aber ich habe dann ein relativ gemütliches Finish hingelegt und habe dann die 9 Stunden 26 erreicht. Also wenn man die 20 Minuten jetzt abzieht, 9,06, und wenn ich beim Laufen ein bisschen mehr auf Zug gegangen wäre, wäre das schon drin gewesen. Ich kann mich ja sehr gut quälen, wenn es dafür steht. Bin aber trotzdem jemand, der sagt, lieber relativ gleichmäßig konstant durchgehend ins Ziel. Also bei mir hat es noch nie Ausfälle gegeben. Ich bin in einem Rennen noch nie in die Knie gegangen oder leer gelaufen oder irgendein anderes Problem gehabt. Dann war aber irgendwie klar, das passt nicht, da muss noch was passieren. Bin dann beim Ironman Emilia Romagna 70.3 in Cervia gestartet noch, habe da unter starkem Wind an diesem Tag 4 Stunden 20 Zielzeit erreicht, bin der Overall Siebter geworden bei einem Rennen und Zweiter in meiner Altersklasse, habe mich danach für die WM in Lahti in Finnland qualifiziert, habe aber auch für Kona mich qualifiziert, zum Beispiel letztes Jahr, habe das aber alles abgelehnt, für die Zuseher kurz, weil für mich die Motivation in dem Sport jetzt nicht ist, bei einer WM teilzunehmen und dort, was nicht, mich Social Media mäßig zu feiern, juhu, ich bin jetzt in Kona, sondern für mich ist es ein Lifestyle und ich habe meine Ziele auf Zeiten ausgerichtet bei lokalen Rennen, die ich erreichen möchte. Also hauptsächlich Ironman Austria hier, weil es einfach die Historie mit meiner Vergangenheit, wie ich schon erwähnt habe, Familie und so weiter und das Ganze, es ist einfach ein Mythos. Und dann war die Saison 23 vorbei und 24 habe ich in Summe 12,5 Wochenstunden trainiert, also von Ironman Juli gerechnet, wieder zu Ironman Austria Juli. Habe dann 9 Stunden 6 erreicht. Allerdings war das dann dem geschuldet, dass ich einen Muskelfasereinriss gehabt habe beim hinteren Oberschenkelmuskel. Das ist beim Ironman Jesolo 70.3 passiert im Frühjahr auf der Laufstrecke, weil ich doch mit meinen 100 Kilo halt, oder Entschuldigung, 90 Kilo recht schwer bin. Und da habe ich gemerkt, dass ich im Rennen plötzlich einen Brenner gespürt habe. Da ist einfach was passiert. Habe das dann abklären lassen, war im Krankenhaus und die haben dann halt einen Einriss eines Muskelfaserstrangs festgestellt mit Bluteinlagerung, was man bei der Sonographie im Ultraschall gesehen hat. Hab dann eigentlich hätte sollen 2 Monate nicht laufen, hab's dann bis zum Ironman Austria aber natürlich nicht ausgehalten und hab dann wieder probiert. Im schmerzfreien Bereich, im Grundlagentempo, wo man ja mittelfußlastig läuft, ist das kein Problem durch die Kraftübertragung, die da sehr linear stattfindet. Natürlich, wenn man vorderfußlastig läuft und man hat jetzt wirklich einen hohen Abdruckkraftzug auf der Wade oben und am hinteren Muskelstrang im Beinbeuger hinten, führt es natürlich zu anderen Effekten. Und dann ist es beim Ironman wieder aufgetreten in Klagenfurt. Hab dann die erste Stunde mit Base 4.10 angelaufen, also für einen 3-Stunden-Marathon. Hab dann aber zurückgenommen auf 5.30.6, weil einfach der Schmerz so groß geworden ist und die Angst, dass da nicht jetzt wirklich das noch mehr aufreißt. 20 Kilometer gemütlich sozusagen. Die letzten 10 Kilometer bin ich dann wieder auf so Base 4.30 gegangen und dann ist im Sommer 9.06 geworden. Dann wieder nach der Dopingkontrolle. Mein Athlet, wie gesagt, auch getestet worden. Der hat mit einem Jahr Training als vorher Golfspieler, der geraucht, getrunken hat und cooles Leben sozusagen gehabt hat, hat dann 10 Stunden 8 Minuten gemacht. Also knapp über 10 mit einem Jahr Training, was ein toller Wert ist, sind auch getestet worden, wie gesagt. Und dann, jetzt für die Zuseher vielleicht ganz spannend, dann habe ich eigentlich zweimal eine Situation vorgefunden, dass das Rennen nicht so gelaufen ist, wie ich wollte. Und dann habe ich gewusst, das kann ich so nicht stehen lassen. Schon wieder ein Jahr vorbei, sozusagen bis nächstes Jahr. Und dann habe ich 2 Monate mich wirklich daran gehalten, kaum zu laufen und das zu regenerieren, auf Radfahren, Schwimmen gesetzt und habe dann mit deutlich weniger Training beim Austria-Triathlon in Bodersdorf mich nochmal an den Start gewagt und habe dann in dieser absolut abartigen Hitzeschlacht mit Neoprenverbot. Normalerweise ist dort in der St. Martins-Therme immer mit Neoprenanzug zu schwimmen, weil es ein Schottersee ist, Teich, ein künstlicher. Das ist meistens so, dass das von der Temperatur passt für den Neoprenanzug. Da haben wir ein bisschen ohne Neo schwimmen. Ich bin dann sehr defensiv geschwommen, habe mich sehr gemütlich daran getastet, um dann dementsprechend beim Radfahren richtig in meiner starken Disziplin auf der flachen Strecke dort noch was rauszuholen. Es war brütende Hitze an diesem Tag und sehr viele Athleten sind teilweise kollabiert am Straßenrand dort gesessen in der Bodersdorfer Hölle, wo man da Richtung Ungarn in die Grenzrichtung rausläuft, wo nur Schotter ist und Asphalt, das Niemandsland. Und habe mich dann durchgequält, aber gewisse Strategien halt angewendet, wo ich gewusst habe, was für so starke Hitzeumgebungen wichtig ist. Und dann konnte ich mich gegen ein paar Profis, die dann auch WO gegeben haben, durchsetzen und letztendlich bin ich 2. Österreicher geworden hinterm Georg Enzenberger, der natürlich, das ist wieder eine andere Welt, andere Liga, der ist deutlich, deutlich schneller ins Ziel, aber auch hat der roundabout 20 Minuten länger gebraucht als üblich in Bodersdorf und da sieht man schon an die Gegebenheiten, dass das kein leichter Tag war. Also schätzumativ wahrscheinlich, also es ist im Endeffekt 8 Stunden 56 geworden, schätzumativ wären wir da im Bereich von 8.30, 8.40 wahrscheinlich hingekommen, wenn die Gegebenheiten eher kühl oder normal gewesen wären. Wären natürlich die Profizeiten auch dementsprechend im normalen Bereich gewesen, aber der Tag war schon, ja, das hat mich schon das Fürchten gelehrt, weil da habe ich die Grenzen gespürt und habe da auch den Alex von euch draußen gesehen mit einem Athleten von ihm, der fleißig gekämpft hat. Und es war total geil irgendwie, weil viele Leute, die man kennt, die man da wieder getroffen hat, die gemeinsam gefightet haben in dieser Hitze. Und ja, letztendlich habe ich es dann geschafft, dass ich meinen Abschluss gefunden habe mit Sub 9 und das war eigentlich für mich der Zielwert, den ich erreichen wollte. Allerdings ist dann irgendwie klar geworden, dass die Reise noch nicht zu Ende ist und dass es eigentlich erst richtig
dass es noch weitergeht, richtig dass es jetzt richtig geworden, losgeht. Ja. Wie gehst du denn um mit so kleinen Rückschlägen, / Verletzungen? Also manche Leute reißen da ja richtig mental, das reißt sie richtig mental in ein tiefes Loch und sie können es nicht wirklich sein lassen, das ausheilen. Du hast ja auch ein bisschen nicht ruhen lassen können, der Ironman stand vor der Tür. Wie gehst du so mental um mit? Oder ist jetzt was, jetzt braucht es eigentlich mal ein bisschen locker Ruhe, nimmst du das sehr wacker?
Grundsätzlich, was ich jetzt merke, dass sehr viele Leute, die mit Trainer arbeiten und mit Trainingspläne arbeiten, wo halt das Background-Wissen nicht da ist, wo sehr viel hart trainiert wird mit Intervalltrainings, sowohl am Rollentrainer, sowohl als auch auf dem Laufband oder Outdoor vielleicht, das ist eigentlich das Belastendste, wenn du auf der Hartbahn am Asphalt jetzt deine Intervalle bolzt, dann hast du natürlich die ganzen Schubkräfte auch seitlich auf die Muskulatur, auf das Seitenband, Kreuzband, Meniskus, hast durch diese Stöße natürlich auch viel einen höheren Impact. Und da sieht man schon, wie die Athleten teilweise wirklich zugrunde gehen, sprichwörtlich, und dann mit Muskeleinrissen, Stauchungen und so weiter dann für längere Zeit out of order sind. Und der Unterschied zu mir, ich laufe sehr ökonomisch, ich habe eigentlich einen Mittelfuß-Laufstil etabliert, der sehr schonend ist, auch meinem Gewicht geschuldet. Ich habe mich bis auf den Einriss im Rennen hier der Muskelfaser noch nie verletzt. Die ganzen Jahre im Austauschsport jetzt war noch nie irgendwie körperlich eingeschränkt.
Mit einer Sample-Size, die jetzt auch nicht die größte der Welt ist. Also du hast natürlich einen richtigen Raketen-Kickstart über die paar Jahre hingelegt mit deinen Zeiten, untersucht seinesgleichen und spricht für die Validität deines Approaches, aber nichtsdestotrotz ist die Sample-Size der Trainingsstunden / Trainingsjahre einfach noch auch sehr klein bei dir. Ja.
Richtig, man muss halt aber auch dazu sagen, jemand, der neu anfängt, hat jetzt meines Erachtens noch schon ein höheres Risiko, sich zu verletzen, weil einfach der Bewegungsapparat noch nicht adaptiert ist. Die ganzen Sehnen, Bänder, Muskeln,
spielt natürlich beides zusammen, ja, das stimmt.
Das ist sicher ein Risiko, darum würde ich ja bei Anfängern nicht unterschreiben, dass unbedingt jetzt ein polarisierter Ansatz mit Hit-Intervalle regelmäßig ballern zum Ziel führt. Würde sehr vorsichtig sein, die Leute merken es dann eh sehr schnell. Das Einzige, wo ich mir einmal was zugezogen habe, ich habe einmal die äußere Bizepssehne überreizt. Das hat aber nichts mit Austauschsport zu tun gehabt, sondern da bin ich zurück auf meine Bodybuilding-Zeit oder Kraftsport-Zeit irgendwie dem verfallen, dass ich schweres Frontheben mit Kurzhanteln durchgeführt habe. Und dadurch habe ich eine alte Verletzung, die ich damals, wie ich circa 19, 20 war, wo ich mir einen Einriss zugezogen habe, da im Muskel bzw. bei der Bizepssehne habe ich mal irgendeine Läsion gehabt, habe das nicht abklären lassen, es hat so einfach von allein verschwunden, aber das ist dann wieder aufgetreten und dann habe ich eigentlich das schwere Krafttraining müssen für ein paar Monate zurückfahren, bis das wieder ausgeheilt ist. Das hat mir aber im Schwimmen nicht eingeschränkt, sondern rein im Krafttraining. Dann habe ich einfach das Krafttraining hier lokal bei den gewissen Übungen zurückgefahren. Aber grundsätzlich vom Ausdauersport gesehen habe ich mich nie verletzt. Und das, was im Rennen passiert, da muss man ehrlich sagen, das gehört dazu. Das ist einfach ein Risiko, was man eingeht, wenn man mit dem Körper an die Grenzen geht. Und da muss man dementsprechend reagieren und dann auch richtig mit dem behandelten Arzt diagnostisch abklären lassen, was ist passiert, was ist jetzt zu tun, damit man bald wieder fit.
Ja, ein Professor von mir hat immer gesagt, wo gehobelt wird, fallen Späne und Profi-Dasein ist kein Zuckerschlecken. Ja, kurz bevor wir zum Profi-Dasein kommen, 90 Kilo, ist das deiner Kraftsport-Bodybuilding-Vergangenheit geschuldet? Ist es optimal, / auch einfach akzeptabel momentan für dich oder ist es eine Schraube, bei der doch noch gedreht werden sollte?
Ein ganz spannendes Thema, ganz heißes Thema. Früher war immer dieser Gedanke, leichter ist gleich besser. Man hat es ja gesehen im Marathonbereich, undenkbar, dass jemand mit meiner Statur da jetzt daherkommt und da irgendwie kompetitiv wäre. Muss aber sagen, ich habe Halbmarathonzeit ans 18. Und das ist für mein Gewicht, für meine Statur doch, glaube ich, relativ gut. Und entsprechend dessen würde ich mal sagen, dass das Gewicht alleine nicht ausschlaggebend ist. Man kann auch einwerfen jetzt Christian Blumenfeld, wenn man sein BMI jetzt sieht, der knapp bei 23,5-24 liegt, seine Statur, das ist schon sehr einzigartig. Man hat einfach gesehen, dass Athleten schon, wenn sie schwerer sind, in gewisser Weise auch ein bisschen gesünder sind, weil einfach der Hormonstatus besser ist. Wenn du ein bisschen ein Viszeralfett oder Ganzkörperfettmasse hast und nicht so ausgezehrt bist, tust du da vielleicht für Normalo leichter, vor allem bei Frauen, dass du den Hormonhaushalt stabilisierst mit dem Zyklus und so weiter. Also ich sage zu den Leuten immer, Jeder hat ein bisschen einen Körpertyp, endomorph, mesomorph, ektomorph. Jeder, also kurz gesagt, mancher einer ist drahtiger, ausgezehrter, der andere setzt schneller Muskelmasse an. Es ist jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau, sich runter zu hungern und jetzt dort komplett ausgezahrt am Start zu stehen, weil einfach dann der Druck am Pedal fehlt. Du hast ja von der flachen Strecke vor allem enorme Vorteile, wenn du deine Tretleistung erhöhen kannst. Und wenn ich jetzt als leichter Athlet am Berg natürlich bei gewissen Abschnitten schneller bin, bringt mir das in Summe nichts, weil im Durchschnitt ist es trotzdem eine Ausdaueraktivität und kein Bergsprint. Von dem her, ich bin mit meinen 90 Kilo grundsätzlich zufrieden, weil ich doch recht wenig Körperfett habe. Und die Muskelmasse, die ich habe, für mich eigentlich, für diese klassische Diesel-Lok, wo ich mir einordnen würde, das ist schon notwendig. Und deshalb kann ich auch über viele Stunden eine hohe Dauerleistung erbringen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht zu Weltspitzenniveau dazukommt mit der Statur. Aber wenn wir anschauen, Magnus Dietleff ist auch nicht der leichteste. Natürlich im Vergleich, Kontrast, Patrick Lange, absolut bester Läufer. Das ist dann halt immer sportartenspezifisch auch. Aber für mich Form follows function und in gewisser Weise adaptiert sich der Körper von allein. Wenn ich immer ein Kaloriendefizit habe, jetzt in einer Hochvolumentrainingsphase, werde ich automatisch mich mehr in eine ausgezehrte Richtung verlagern. Mein Wettkampfgewicht zum Beispiel ist vorm Carbloading sogar 86, 87 Kilo und durchs Carbloading komme ich dann auf wieder 90 rauf, weil ich einfach durch diese Wasserretention und durch die Glykogeneinlagerung, Glykogen macht circa schon mal 700 Gramm aus bei mir, mit dem Wasser komme ich da auf 2-3 Kilo. Wenn ich voll aufgeladen bin am Renntag in der Früh mit 90, 91 Kilo komme ich dann meistens mit 86, 87 ins Ziel, weil du einfach die Flüssigkeit gar nicht nachführen kannst und der ganze Körper generell einfach leer ist im Zieleinlauf. Also Ziel ist
aber
schon...
Du hast jetzt nicht die absolut besten naturgegebenen Voraussetzungen für so einen Langzeitaustauschsport, oder würdest du sagen, du bist schon ganz gut dabei? Rein jetzt von den anatomischen, physiologischen Grundeigenschaften, die du halt...
Also mit 1,91 Meter Größe, mit einem gesunden, defektfreien Körperbau, mit gleichermaßen strukturierte Gliedmaßen. Wenn einer ein kürzeres Bein hat, dann denke ich, ein physiologisches Defizit ist natürlich schwer. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich der ideale Multisportathlet bin, sowohl im Kraft- als auch Ausdauerbereich. Aber natürlich, die Spreu vom Weizen trennt sich dann im Profibereich und da sieht man dann ob nicht gewissermaßen das Gewicht auch nachteilig sein kann. Aber ich sage einmal so, flache Strecke, lange Distanz, also 140,6 Langdistanz, habe ich sicher einen großen Vorteil. Dann auf einer kurzen Strecke mit Höhenmeter, das ist dann wirklich akutes Sterben, wie ich schon öfters bei Sprintdistanzen gemerkt habe, zum Beispiel bei uns in Kärnten, Kraigersee-Triathlon. Da hast du mir, Massimo, auch einmal richtig schön stehen lassen, weil ich da einfach nicht mithalten kann mit meinem Gewicht. Aber dann natürlich bei der Halbdistanz hat sich das wieder umgekehrt. Dann hat man wieder gesehen, je länger die Distanz wird, desto besser wird das. Mein Potenzial kann ich ausschöpfen. Also ich sage so, für meinen Fokus auf Mittel, vor allem Langdistanz, passt das schon und es wird sich eher automatisch verändern. Vielleicht für die Zuseher noch kurz, Halbdistanzen habe ich natürlich auch einige gemacht. Da ist meine Bestzeit aktuell 4 Stunden 7 Minuten. Und das habe ich zweimal hintereinander erreicht, einmal 24 beim Ironman Jesolo, da wo mir dieser Einriss passiert ist. Hätte ich vielleicht noch einen Ticken schneller können, aber das hat natürlich ein bisschen in mir drinnen, hat mich dazu bewogen, ein bisschen vom Tempo runterzugehen kurzfristig. Wenn der Schmerz natürlich aufkommt, du weißt ja nicht, was gerade los ist. Und dann am Jahresende in der Türkei habe ich auch eine Halbdistanz gemacht, Ironman 70.3. Und da die gleiche Zielzeit wieder erreicht, da war ich aber schon, obwohl ich weniger trainiert habe, deutlich stärker, habe aber da eine wunde Stelle am Bein, auf der Fußsohle gehabt, durch neue Schuhe, die bei der Innensohle sehr scharfkantig waren, Nike Vaporfly, der hat da so eine CNC gefräste, also maschinengefräste Einlegesohle, die scharfe Kanten hat und das hat mir innen trotz die Socken aufgerieben, dann habe ich mir bei der Rettung eine Bandage besorgt, bin dann 3 Minuten in Summe gestanden, also hätte ich dann theoretisch ja knapp zu den niedrigen 4 Stunden dazu erreichen können, aber für mich war klar, die Reise ist nicht vorbei, die 4 muss fallen und vielleicht auf der Langdistanz, da möchte ich mein Ziel jetzt nicht unbedingt aussprechen, sonst halten mich einige für komplett verrückt. Aber sowieso.
Ja, der Zug ist abgefahren. Also ich glaube, der Zug, da irgendwas nicht in die Öffentlichkeit zu tragen und auch ordentliche Statements zu machen, der Zug ist abgefahren.
Ja, der Zug ist abgefahren, das mag schon sein, aber man muss nicht übertreiben, man sollte die Kirche im Dorf lassen. Aber mein Ziel natürlich ist, wird wahrscheinlich einige auch interessieren, wenn man jetzt im Profibereich da beginnt. Was hat man dann für eine Ziele? Weil da geht es ja meistens nicht mehr um Zeiten, sondern um Platzierungen. Aber für mich war der Anspruch, wie sich das ergeben hat mit Skinfit und wie ich da das Angebot gekriegt habe, hier als Profiathlet für Skinfit zu starten, da war der Anspruch, dass ich einfach jetzt anknüpfe an meinen Letztstand und mich einfach jetzt einmal verbessere. Also mein Ziel für 2025 ist, einmal da reinzufinden in diesen Profizirkus sozusagen, mich da einmal zu etablieren und einmal ein bisschen demütig meinen Launch hinzukriegen. Heuer steht einiges an. Vienna City Marathon im April, dann Ironman 70.3 Jesolo, was heuer sogar Pro Race ist, da kommen Weltspitzenathleten. Kürzlich hat der Sam Laidlaw auch zugesagt für Jesolo, also dürfte spannend.
Ich dachte, der macht jetzt High Rocks, der Sam.
Ah, das war nur ein Joke. Der hat das gepostet. Ich hab's gedacht, dass das vielleicht stimmt. Aber High Rocks natürlich auch mittlerweile gerade durch andere Profis, die darüber geswitcht sind, sehr populär wird oder worden ist. Aber er hat das dann nächsten Tag als Joke abgetan. Also der wird auch in Italien Jesolo starten. Danach kommt der Ironman Austria für mich Langdistanz. Dann in Dänemark, Kopenhagen Langdistanz im August. Und dann noch wahrscheinlich in Cervia. Also wieder das Rennen, was ich bereits 2023 bestritten habe, werde ich dann wiederholen und dann auch als Profi. Also es ist ein dicht gepackter Kalender, vielleicht Jahresende noch was irgendwo in Übersee, vielleicht Südamerika, Mittelamerika. Da gibt es ja auch in Mexiko ganz coole Strecken. Aber das lassen wir offen. Der Plan jedenfalls bis jetzt steht. Mal reinfinden, mich verbessern in alle Disziplinen verglichen zu heuer, meine Personal Bests aufstellen. Und dann eigentlich habe ich für die nächsten Jahre, Plural, habe ich schon gewisse Ambitionen und die Sub 9 ist geschafft und dann ist der nächste logische Schritt. Erst jetzt nicht aussprechen, aber es kann sich jeder denken, wohin die Reise geht. Ich habe es mir ein bisschen durchkalkuliert von Trainingsvolumen her, von den Metriken her, was jetzt, ich verwende Training Peaks, ist kein Geheimnis, zur Trainingssteuerung, was ja TSS-Punkte basiert ist. Und wenn man jetzt den CTL-Wert, also diesen Chronically Training Load, den Durchschnittswert der Trainingsbelastung misst, habe ich eigentlich so 130 bis 140, sagen wir 130 als Ziel gehabt jetzt bei meinen Langdistanzen. Und jetzt ist der Plan, da mal in Richtung 160, 170 raufzugehen mit ordentlich Volumenschruppen. Und dann möchte ich einfach schauen, ob ich das auch weiterhin in Adaptionen umlegen kann, um da wirklich rasant schnell mich zu verbessern. Das ist offen, das kann ich gar nicht interpretieren jetzt, das ist ja tagesverfassungsabhängig, aber ich glaube schon, dass meine Reise noch lange nicht zu Ende ist.
Aber was ist dann die persönliche Motivation für dich, für das Profi-Dasein, abgesehen davon, dass es natürlich eine Ansage ist, cool klingt, dein Werdegang mit den eigentlich sehr geringen Trainingsstunden und dieser krassen Performance-Steigerung einfach eine coole Story ist, die man auch erzählen kann. Aber so, warum dann doch? Also was ist das Ding des Profi-Daseins, wo du sagst, dass, weil du bist ja auch ein systematischer Mensch. Du sagst ja auch, was sind die Pro und Cons, was sind die Vor- und Nachteile, Kosten, Nutzen. Warum ist der Nutzen des Profi-Daseins größer als die Kosten?
Der Grund ist der, eigentlich war es nicht geplant. Ich habe es mir auch nicht erträumen gelassen. Ich habe zwar 2023 von einigen Leuten so ein bisschen aus meinem Verein oder umliegend aus der Community die Anspielung gehört, so ja, nächster Schritt Profi, aber da habe ich mich nicht bereit gefühlt und ich muss auch sagen, da muss man auch demütig sein. Mit über 9 Stunden braucht man bitte bei allem Respekt nicht ans Profi-Dasein denken, weil da bist du dann weit abgeschlagen hinten. Man muss aber immer auch betrachten, wie schnell hat jemand können das Ziel erreichen, weil was bringt das, wenn man 10 Jahre den Sport ausübt und dann mit Ach und Krach Sub 9 erreicht, das Potenzial im Profibereich ist dann eher doch limitiert. Wenn ich natürlich in kürzester Zeit das Ziel erreiche, kann ich mir schon durch Steigerung des Trainingsvolumens, wenn ich eigentlich relativ wenig trainiert habe, also hocheffektiv bin, kann ich mir schon in gewisser Weise dann noch Potenzial freischaufeln, wo ich mich entwickeln kann. Und ich habe für mich einfach gesagt, das Messen mit Age-Group-Athleten, so wie es bisher war, ist natürlich sehr toll und in der Community macht es ja wahnsinnig Spaß. Aber die Königsklasse ist halt der Profisport, und wenn man die Möglichkeit kriegt, dass man noch dazu für so ein reputatives, bekanntes Unternehmen durch eine Marke wie Skinfit, dass man dann in den Start gehen darf, um die zu repräsentieren als Profi, das ist einfach eine Chance, eine Möglichkeit, die darf man nicht ausschlagen. Und es ist eine Chance im Leben, um einfach eine gewisse Phase, eine Lebensphase zu gestalten, wo man sich für sich irgendwie etwas abholt, was vielen anderen Menschen verwehrt bleibt. Das ist wirklich eine ganz besondere Sache für mich, dass ich die Chance kriege, dass ich hier als Profi starten darf, wobei sich jeder natürlich eine Profi-Lizenz lösen kann. Nur.
Aber du hast ja auch diesen Vertrag mit Skinfit, insofern bist du rein am Papier nicht nur ein Ironman-Profi, weil das ja jeder lösen kann, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt einen Vertrag mit Leistung und Gegenleistung, insofern bist du rein technisch gesehen ein Profiathlet, weil hier du für einen Sponsor Leistung erbringst und er dir Leistungen zurückerbringt. Ja.
Und das ist auch so, ich habe das Glück, sage ich mal, dass ich grundsätzlich keine Sponsoren brauche, weil ich durch mein Unternehmen und durch meine finanzielle Strukturierung mir mein Hobby selber oder jetzt den Beruf, wie man es nennen möchte, Hobby zum Beruf, selber finanzieren kann und ich von meinem Lifestyle her es mir erlauben kann, dass ich hier auch ein bisschen mehr investiere in den Sport. Deshalb brauche ich nicht unbedingt auf Profis zurückgreifen. Man wird jetzt bei mir wahrscheinlich auch keine vollgeballerten Dressen sehen mit unzähligen Sponsoren, sondern eigentlich mein Unternehmen, Triathlon 360 oder Skinfit, ist mein Hauptfokus. Ich bin auch sehr froh über die Partnerschaft mit dem Seepark Wörthersee Resort, was zur Plätzergruppe, zur Hotelgruppe gehört, wo wir dort unsere Schwimmgruppe haben, dort trainieren, wo ich mein Kraft-Fitness-Training dort mache, wo ich auch regenerativ Sauna-Wellness dort machen kann und ganz wichtig, die Leistungsdiagnostik. Für mich ist die Spiroergometrie.
Genau. Ich wollte es gerade selber sagen und die Leistungsdiagnostik, aber das will ich als kurzen eigenen Block gegen Ende nochmal abhandeln. Das heißt nochmal.
Spiroergometrie für mich sehr wichtig, wird im Seepark Wörthersee Resort angeboten. Habe dort mit dem Yannick Brückner, einen sehr kompetenten Sportwissenschaftler, auch Freund zur Seite, mit dem wir uns hier intensiv seit dem Beginn, seit sie das gebaut haben, das Analysezentrum, diesen Zubau mit dem Outdoor-Edelstahl-Pool, der Sommer wie Winter mit 25 Grad beheizt ist. Wie das gebaut worden ist, hat der Yannick dort zu arbeiten begonnen. Wir haben da unsere Partnerschaft bald einmal finden können und da bin ich sehr froh, dass ich mit dem Seepark hier arbeiten kann und das ist auch sehr erfolgreich, entwickelt sich sehr, sehr gut und demnach habe ich wirklich tolle Partner an der Seite und fokussiere mich sozusagen jetzt darauf, mit denen in die Tiefe zu gehen. Es ist natürlich so, man muss immer offen für Partnerschaften sein, aber Skinfit ist schon wirklich etwas, das erfüllt mich mit Stolz und vor allem, weil die Produkte erstklassig sind. Ich möchte jetzt da keine Werbung machen, ich teile einfach meine eigenen Erfahrungen. Ich mache teilweise sehr verrückte Workouts, wo ich bei Minusgrade 6, 7, 9, 10 Stunden draußen Radfahren gehe oder laufen gehe in der Dunkelheit bis spät in die Nacht. Und da ist natürlich eine High-End-Bekleidung, die wirklich das hält, was sie verspricht, sehr wichtig. Ich teste die ganzen Sachen, ich habe für mich ein Sortiment auserkoren, was auch meine Athleten bekommen, erwerben können oder wo ich sie auch unterstütze hier, wo Skinfit uns unterstützt und da stehe ich wirklich voll dafür ein. Also für mich ist die Qualität der Arbeitsmaterialien, mit der ich arbeite, äußerst wichtig und deshalb ist natürlich die Zusammenarbeit mit Skinfit da ein Segen für mich und erfüllt mich mit Stolz und jetzt als Skinfit-Profi da zu starten, was Besseres gibt's nicht.
Mega geil. Was waren die Wortmeldungen aus der Community nach diesen 3, 4 Jahren des Raketenstarts von dir? Also du warst noch in deinem Verein, PEWAG, hat die Community gesagt, alter Schwede Matthias, du geiler Hund, coach mich auch, teile dein Wissen, was machst du eigentlich für einen guten Job? Oder waren es vielleicht auch teilweise andere Wortmeldungen?
Also so wie überall im Leben, ich möchte vielleicht mit einem Statement vom Gandhi hier starten. Erstens, sie ignorieren dich. Zweitens, sie lachen über dich. Drittens, sie bekämpfen dich und viertens, dann gewinnst du. Und das ist nicht umsonst gesagt. Es ist schon so, dass mir einiges an Gegenwind entgegengebracht worden ist von gewissen Leuten. Einfach, ich würde nicht sagen neidern, aber Leute, die zweifeln, die glauben, geht nicht, die einfach diesen Horizont, dieses Scheuklappendenken haben, nur ihr Weg und das, was für sie möglich war und was realistisch ist, das darf auch dir widerfahren und du hast da mal schön ruhig und leise sein und mitschwimmen mit dem Strom? Da sage ich ganz klar nein. Ich bin ein Visionär, ich weiß, was möglich ist, weil die Wissenschaft, die Statistiken zeigt das. Leute im Profibereich sind auch keine Übermenschen, sind nur Menschen, die richtige Dinge repliziert hintereinander, fortgesetzt aneinander rein, und dadurch haben sie einfach eine super schöne Konsistenz. Und ja, klar, es hat Zweifler gegeben, Leute, die natürlich mir teilweise negativ hier kommentiert haben, meine Ambitionen. Das ist dann aber doch auch relativ schnell verstummt, wie ich dann Sub 10 gemacht habe nach meinem ersten Trainingsjahr. Und noch dazu mit dem Werdegang, da 20 Kilo abzunehmen vorher, die war ja doch ein bisschen so ein Michelin-Männchen. Ich möchte nicht sagen Großbauch, aber ich war schon sehr stämmig, weil ich sehr viel Fett angelagert habe und meine Statur so wieder sehr im Kraftsportmäßigen dann war zuletzt. Das ist dann sehr schnell verstummt. Und dann eigentlich die weiteren Ambitionen und Ziele, die ich dann gehabt habe, habe ich größtenteils für mich behalten. Hat aber natürlich ein bisschen Reibereien gegeben mit gewissen Leuten, ist ganz klar, weil die möchten sich natürlich matchen, erlauben dir, gönnen dir vielleicht den Erfolg auch nicht. Das hat immer ein persönliches Thema auch. Ich freue mich für jeden. Ich sehe alles als positiven Ansporn, Ambition, wenn jemand besser ist wie ich, dass ich lernen kann. Die meine Leute, ja, denen hat das vielleicht nicht so gefallen, mein Werdegang. Und auch das letztendlich mit meinem Unternehmen, ich möchte bewusst nicht Coaching-Unternehmen sagen, weil Coaching ist ja wichtig, aber das, was ich mache, ist viel umfänglicher. Das ist eigentlich Wissensvermittlung, Ausbildung. Das ist, kann man sagen, wie eine Online-Universität, wie eine E-Learning-Uni mit Dokumente, Schulungsvideos mit persönlicher Betreuung durch mich dann 1:1, also wo ich die Leute wirklich in der Hand nehme und da durchführe und zu Experten ausbilde. Und demnach, mit dem Ganzen, was ich da mache, bin ich schon sehr ein bisschen angezählt worden und die Leute haben gesagt, ne, schauen wir mal und was wert denn der und so weiter. Aber es hat sich dann, meine, gewisse Personen gibt es immer, die so sind, aber es hat sich dann eigentlich sehr schnell ein gewisser Expertenstatus eingestellt meinerseits, wo die Leute auch gesagt haben, ja, der kennt sich aus, der weiß, was er tut, da muss irgendwas dahinter stecken. Und dann, wie du schon angesprochen hast, sind natürlich immer mehr Leute zu mir gekommen und haben gesagt, hey Matthias, hilf mir, was tust du? Ich habe einen Trainer, ich bin total unzufrieden, ich kriege da nur Copy-Paste-Pläne, wir haben verglichen untereinander, jeder trainiert das Gleiche und da steht drinnen 3 Stunden GA1 und Hopssprünge, Anfersen, Bergintervalle, pipapo, was soll ich damit? Ich weiß nicht einmal, wie ich das richtig durchführen soll. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, na pass auf, Leistungsdiagnostik, du musst deinen Körper individuell beurteilen und einschätzen können, was ist denn dein Trainingsbereich, den du brauchst? Zweitens, was hast du denn überhaupt, was weiß ich, Berglauf, XY, auflaufen, aufgehen, sprinten. Du musst die Rahmenbedingungen einmal klären und da muss einmal festgehalten werden, wie führt man sowas durch? So wie eine Betriebsanleitung. Ich muss ja wissen, wie ein gewisses Training durchführt, dass es reproduzierbar ist und dass die Daten und Messwerte auch vergleichbar werden und dass ich es vor allem richtig durchführe. Und dann war mir klar, ich muss das Ganze zu Papier bringen, zu Video, ich muss da ein Schulungssystem daraus basteln, dass ich mein Wissen transformieren kann. Ich habe es ja nicht erfunden, bitte bei Gott nicht, ich möchte mich da nicht loben. Nur was ich gemacht habe, ich habe das Beste aus allen Welten, und das kann ich bewusst sagen, das Beste, weil mehr geht nicht, weil das haben namhafte Weltspitzenforscher, Wissenschaftler, Profisportler, Trainer entwickelt oder herausgefunden. Das habe ich zusammengetragen in einem großen Wissenswerk, in dem Performance-Programm von Triathlon 63. So, bin ich schon Ende mit der Werbung, aber ich will nur den Leuten verdeutlichen, der Erfolg ist nicht in den Trainingspläne meinerseits begraben, sondern in dem gesamten Konstrukt. Und letztendlich war es dann so, ein Athlet nach dem anderen, teilweise von ihren Trainern offiziell losgelöst, teilweise haben sie es vielleicht nicht so klar kommuniziert, das hat dann natürlich auch zu Spannungen geführt, aber ich kann es nur offen sagen, ich bin Unternehmer, ich bin Dienstleister und ich biete Leistungen an, und wenn jemand das in Anspruch nehmen möchte, kann er das gerne tun und ich unterstütze sehr gerne, wenn es auch auf persönlicher, menschlicher Ebene gut harmoniert. Man muss sich ja verstehen auch. Aber jeder ist für sich natürlich selber verantwortlich, und ja, noch einmal zurück, hat es natürlich Spannungen gegeben, das war schon manchmal nicht so angenehm, aber irgendwie hat sich das jetzt sehr gut balanciert, und in der freien Marktwirtschaft ist es auch absolut notwendig, dass immer neue innovative Kräfte in den Markt eintreten und dass sich das Ganze selbst regelt. Weil sonst wären wir, wie du eingangs gesagt hast, auch von der Evolution nicht dahin kommen in unserer Wohlstandsgesellschaft, wenn die Leute nicht ihr Ding durchgezogen hätten. Von dem her, glaube ich, ist das ganz legitim. Was ich auch noch anmerken möchte, Ich biete meine Leistungen alle offiziell an, auf Rechnungsbasis, habe das Ganze sehr transparent offen gestaltet, zeige sehr viel auf Social Media, auch meine Athleten, man weiß, wer das ist. Teilweise andere nicht, die das einfach nicht wollen persönlich, dass sie mit ihrem Gesicht jetzt auftreten, teilweise Manager, Führungskräfte, die sagen, ich möchte vielleicht das eher im Hintergrund. Aber grundsätzlich bin ich da sehr transparent, auch meine eigenen Daten betreffend. Und von dem her glaube ich, jetzt hat sich das etabliert und wir sind da glaube ich auf einem guten Weg.
Dein System ist durchdacht, aber am Ende des Tages ist zumindest meine persönliche Meinung, ist Ausdauertraining, vor allem Ausdauertraining, manche Trainingssachen sind ein bisschen komplexer als andere, aber es ist keine Hexerei. Es sind First Principles, smart, durchdacht, mit Balance angewandt und fertig. Warum sehen wir dann aber oft irgendwie hanebüchende Trainingspläne, wo man sich echt fragt, das schaut mega komplex aus, was ist der Sinn? Und das Resultat der Athleten ist dann auch fragwürdig. Und manche treten auf der Stelle seit ewigen Zeiten. Aber es ist ja keine Hexerei, seien wir uns ehrlich. Was ist da los, deiner Meinung nach?
Das kann ich ganz einfach sagen. Wenn du jetzt als Anbieter, als Coach Trainingspläne verkaufst, dann musst du natürlich dementsprechend, dann muss ein Mehrwert dahinter stehen. Du musst deinem Klienten, Käufer, da redet jetzt aus unternehmerischer Sicht, du musst demjenigen einfach weiß machen, glaubhaft machen, warum er jetzt Summe X dafür zahlen soll. Meistens monatlich, meistens mit einer gewissen Bindung oder vielleicht bei amikalen Geschäften, die vielleicht nicht unbedingt ganz so legal sind, jetzt ohne Rechnung. Da wird es teilweise vielleicht auch mal begonnen und wieder ausgesetzt, das Training. Aber grundsätzlich müssen wir uns auf das einigen. Ein Kunde muss ja verstehen, wofür er bezahlt. Und wenn ich mir jetzt einen durchschnittlichen Trainingsplan anschaue, der ausgefinkelt ist mit total vielen Details, mit so einem Textblock unter jeder Einheit, was nicht zu welchem Zeitpunkt alles zu machen ist, da kann ich nur müde lächeln, weil am Ende des Tages, so wie du sagst, der Körper ist eigentlich ein träges Konstrukt. Du kannst dich über einen längeren Zeitraum super entwickeln, du kannst dich aber auch über einen längeren Zeitraum in eine Abwärtsspirale begeben, bis irgendwann einmal kracht. Aber am Ende des Tages müssen wir die Basics richtig machen und eigentlich relativ simple, leicht anzuwendende, leicht durchführbare Trainings- bzw. Trainingsempfehlungen geben, die der Athlet umsetzt. Weil sonst hat er ja schon ein kognitives Chaos, wenn er das überhaupt liest. Dann hat er gar keine Lust mehr, das überhaupt durchzuführen, wenn er da einmal einen ganzen Roman lesen muss. Und da ist wirklich teilweise so viel Bullshit in die Pläne begraben. Und ich habe so viele Trainingspläne von Trainern gesehen, aus der Community, teilweise national, international, wo ich mir nur denke, what? Am Ende des Tages, so wie du sagst, es ist so simpel, das Training betreffend, der Rest vielleicht nicht, aber das Training an sich, wenn man es richtig gestaltet, ist simpel und ist eben nicht dieser geile, heiße Scheiß, wie viele glauben. Nur für das kannst du natürlich nicht so viel Geld verlangen. Und deshalb glaube ich, das ist meine Meinung, das ist die Ursache, warum viele Trainer übertrieben komplex gestaltete Trainingspläne schreiben, um einfach den Preis zu rechtfertigen, ja.
Du hast mir mal abseits der Kamera erzählt, dass du mit Profis geplaudert hast, rein privat und ein bisschen über deren Training und auch das Gefühl entwickelt hast, oha, du bist Profiathlet mit mitunter Weltklasse-Leistungen und du lebst davon komplett und auch hier dein Training, puh, orientiert sich vielleicht nicht unbedingt an diesen soliden First Principles. Also du hast das auch in der Profiwelt beobachtet tatsächlich.
Mit vielen gesprochen, deutschsprachige als auch englisch, also internationale Athleten, durch die ganzen Rennen, wo ich teilgenommen habe und auch Netzwerken auf Social Media, was ich aktiv betreibe, wo ich mich da einfach austausche und ein bisschen selber einen Mehrwert geben kann, wenn ich kann. Und dann im Dialog stellen sich halt einige Dinge raus. Und was ich gemerkt habe, viele Profis haben von der Pike auf einfach autodidakt das Ganze erlernt, haben einfach durch ihr Trainingsalter, Trainingsvolumen über die Jahre einen hohen Level erreicht und das funktioniert für sie dann ganz gut. Aber ich habe jetzt, muss ich sagen, noch keinen Profi getroffen, wo ich sagen könnte, der schöpft das Potenzial wirklich aus. Es gibt sie, die sind wahrscheinlich in der Weltspitze zu finden, haben einen tollen Trainerstab dahinter, du hast angesprochen, Olaf Alexander Buhr bei den Norweger, Christian Blumenfeld, Gustav Iden oder Jan Frodeno damals mit Dan Lorang. Das sind sicher Leute, die schöpfen alles aus, die wissen aber auch, von was sie reden. Und das sind Ausnahmeerscheinungen von Trainern, von Sportwissenschaftlern oder Medizinern, was auch immer, Dr. Inigo San Milan, Trainer von Tadej, Ex-Trainer jetzt von Tadej Pogacar, der hat den Tadej Pogacar aufgebaut eigentlich und auf das Niveau hingebracht. Das sind eigentlich hochkarätige Wissenschaftler und Leute, die wirklich wissen, wovon sie sprechen. Aber man darf jetzt nicht verwechseln, Leute in der Weltspitze mit Normalo-Profis sozusagen, das ist schon noch einmal ganz eine andere Welt, gell? Aber die meisten, mit denen ich gesprochen habe, denen fehlen auch gewisse wichtige Dinge, gewisse Know-hows, wo sie sicherlich sich deutlich besser entwickeln können. Ich darf ja auch ein paar Profis trainieren, die mir da dementsprechend ihr Vertrauen geschenkt haben und gesagt haben, was machen wir? Teilweise durch Know-how-Unterstützung von meinem Trainingsprogramm, teilweise auch, wo ich ihnen dementsprechend Trainingskonzepte bereitstelle, wie sie trainieren sollten.
Aber du hast keinen Profiathleten komplett unter deinen Fittichen im Sinne von, du bist der Head Coach und Overall Observer, Planer, Betreuer eines Vollzeit-Profiathleten.
Na doch, kann man schon so sagen. Allerdings läuft das auf einem anderen Niveau, weil die Leute jetzt nicht unbedingt eine Bevormundung und einfach gesagt meinerseits brauchen, dass ich ihnen auf Punkt und Beistrich alles vortrage. Die Leute haben ein sehr hohes Wissen in der Praxis, was ihr Körper braucht, was funktioniert. Die wissen, Volume ist key, die schruppen einfach hohe Umfänge und gehen sehr stark über den Fettstoffwechsel, Reiz jetzt hier in der ganzen Saison her, schaffen sich ein Fundament und die kennen sich ja aus. Es ist aber eher so, dass man in der Zusammenarbeit, im Dialog einfach schaut, wo kann ich Dinge identifizieren, die die Person vielleicht einfach nicht sieht und nicht erkennt, um einfach da einzuwirken. Das ist auch diese kognitive Dissonanz, oder man sagt es einfach vereinfacht, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Du bist da voll in deinem Tunnel drinnen, du machst deine Sache, wie du sie immer machst, aber du bist für äußere Einflüsse eigentlich...
Betriebsblindheit etc.
Genau, du siehst es einfach nicht mehr. Vor allem, du bist in einem Komfortmodus und machst meistens die Dinge, die dir gut tun und wo es passt. Und das hat man auch sehr deutlich gesehen. Ich kann nur Informationen jetzt hier nennen, die öffentlich einsehbar sind, weil Datenschutz und so weiter... Ich habe auch zum Beispiel vom Roy Hinnen das Buch Triathlon Total gelesen. Roy Hinnen ist ein ganz bekannter Schweizer, ehemaliger Profi-Triathlet. Der ist jetzt schon etwas älter, aber der hat auch sehr, sehr viel, kann man sagen, und anfangs seine Forschungsarbeit betrieben oder Eigenstudien. Und da habe ich sehr viel mitnehmen können, interessante Dinge. Und dann hat man auch gesehen, wie er in seinen YouTube-Videos erklärt, mit welchen Athleten er arbeitet, zum Beispiel mit dem Christian Störzer, der ja Age Group Weltmeister geworden ist und der auch dann als Profi gestartet ist, soweit ich weiß, 2024, erste Saison. Und der ihm zum Beispiel hier, wie er in einem Video erwähnt hat, ganz andere, extremst harte Reize gegeben hat. Beispielsweise hinten drauf nach einem langen Grundlagenrad, Grundlagenausfahrt noch all out laufen, wirklich Maximum pushen im anaeroben Bereich, um wirklich hier ein ganz anderes Stoffwechselsystem anzusprechen und hier noch die Adaptionen abzuholen. Was ich sagen möchte, es gibt schon natürlich gewisse Spezialdinge, die man tun kann, aber in Summe gesehen, die Basics muss man richtig machen und die meisten Profis machen das aber eh relativ gut und solide.
Traust du dir das zu? Also du hast, glaube ich, inzwischen bewiesen mit dir selber und Athleten von dir, dass du Amateure, Leute, die auch ein anderes Leben haben, dass du denen schneller mal, wie soll ich sagen, den Dreck vor der Tür wegkehrst und sie den Wirkungsgrad ihrer Reizsetzung erhöhst. Traust du dir auch zu, einen Profi zu nehmen, der eben solide abschneidet, der ohnehin schon sein Leben darauf ausgerichtet hat, also viele Dinge macht er intuitiv richtig, am Volumen scheitert es nicht, und den auf ein Maximallevel zu befördern, auf Breakthrough Performance?
Absolut, weil im Prinzip würde ich da nichts anderes tun, als was ich mit mir selber jetzt beginnend mit 2025 vorhabe, einfach vollumfänglich mein ganzes Trainingsprogramm wirklich nachhaltig möglichst immer anzuwenden und einzuhalten. Ich habe schon angesprochen, mein Defizit war eigentlich der Schlaf immer mit einer durchschnittlichen Schlafdauer von 6,5 bis 7 Stunden im Jahr 22, 23, 24 teilweise auch, und habe mich jetzt aber umgestellt, dass ich wirklich auf meine 8 bis 9 Stunden komme, wo ich einfach bewusst mich von Fremdreizen, Internet, Social Media ein bisschen distanziere, das nur aus dem professionellen Aspekt zu gewissen Zeiten mache. Und dann abends wirklich meine Ruhe finde zwischen 22, 23 Uhr und einfach ohne Wecker aufwache in der Früh, meine Termine dementsprechend unternehmerisch eher später im Vormittag lege, dass ich meinem Körper diesen Tiefschlaf, diese tiefen REM-Phasen geben kann, weil da ist bei mir das größte Potenzial. Und das kombiniere ich jetzt mit Hochvolumentraining. Ich mache jetzt zum Beispiel, habe jetzt die ersten 2 Wochen mit 20 Stunden absolviert. Jetzt die Woche werden wir wahrscheinlich in die mittleren 20er kommen und ich werde jetzt eigentlich im Volumenbereich von etablierten Profis trainieren. Demnach mache ich mit meinen Profis auch nichts anderes. Es ist halt, wie gesagt, ich gebe Leitsätze und Trainingskonzepte und die übernehmen für sich alles, was sie für richtig halten. Wir tauschen uns da aus. Ich mache das unterstützen. Das war für mich die Challenge, dass jemand, der es wirklich bewiesen hat, auch auf mich hört. Das ist ein Riesenkompliment auch, dass die Leute mich so wahrnehmen. Muss ich natürlich auch sagen, dass auch aus einem unternehmerischen Aspekt, wenn ich natürlich meine Leistungen verkaufe, es ist ja auch alles Zeit. Wenn ich weniger in meinem Import-Export-Unternehmen arbeite und da jetzt Manager einsetzen muss und Leute, die mir das abnehmen, weil ich das halt international aufgebaut habe, dann muss ich natürlich jetzt meine eigene Zeit auch dementsprechend an den Mann bringen und das muss natürlich was kosten. Qualität, das kann ich ja ganz ehrlich sagen, hat seinen Preis, weil viel Versprechen zu kleinem Budget, das funktioniert nicht. Wenn du wirklich etwas ablieferst, was einen großen Umfang hat, dann muss das auch was kosten, weil da steckt ja was dahinter. Von dem her, wenn ich mit Profis arbeite, ist natürlich auch für mich die Intention, dass...
Also wir werden es an dir beobachten können in der kommenden Saison und wird auch irgendein Profiname genannt, an dem wir dann quasi abschätzen können, okay?
Es wird im Laufe der Zeit wahrscheinlich so weit kommen, dass man das auch darstellen kann. Es muss ja ganz klar sagen, Profis haben teilweise Sponsoring-Verträge oder auch Trainer-Verträge, wo sie ganz klar gebunden sind und eigentlich da nichts machen dürfen. Und das würde dann schon existenzielle Probleme mit sich bringen, wenn die da jetzt vertragsbrüchig werden und wenn da klar wird, dass da andere Kräfte noch mitwirken. Aber im Laufe der Zeit wird das sicherlich irgendwann kommen. Ich habe auch meinen Ansatz von meinem Marketingkonzept so aufgebaut, dass ich eigentlich immer mehr in die Tiefe gehe und immer spannendere Inhalte versuche zu präsentieren, aber trotzdem immer unter der Wahrung der Privatsphäre, dass die Leute damit auch wirklich happy sind, weil du kannst nicht jeden vor die Kamera zehren, der nicht unbedingt möchte. Und ein Profi interessiert das nicht unbedingt, der ist nicht sensationsgeil. Was bringt es denn? Dann wird er wahrscheinlich zu mir sagen, was kannst du mir bezahlen, dann mache ich das. Siege nicht sinnhaftig, mir geht es um die Sache, dass ich Veränderung bewirken kann. Und ja, man wird sehr viele Erfolgsgeschichten noch sehen, wie man ohnehin schon merken kann. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich habe einen knapp 50-jährigen Athleten, der hat ein Trainingsalter von knapp 4 Jahren. Der hat einen Trainer gehabt, 2 Jahre lang, der ihn begleitet hat. Der hat auch etwas über 10 Stunden erreicht beim Ironman Austria, ist aber nach seinen Worten total stagniert, ausgebrannt gewesen, hat sich schlecht gefühlt. Und den habe ich an die Hand genommen. Mit dem haben wir jetzt 3 Monate, also 10 Wochen exakt, gearbeitet. Und der hat jetzt zum Beispiel seine Laufpace von mittleren 6, also 6,20, 6,30 auf tiefe 4, also 4,20 am Laufband, 4,40 Outdoor verändert. Das ist knapp 1,5-2 Minuten jetzt in 10 Wochen, das ist unglaublich. Ohne V2 Max Training bitte, also keine Intervalle ballern. Und auch hat er bei der Spiroergometrie wirklich Zahlen, Daten, faktenmäßig sich um 38% von der Tretleistung im Grundlagenausdauerbereich nach oben gesetzt. Für diejenigen, die vielleicht zu diesen Zahlen jetzt keine praktische Wert im Hinterkopf haben, 10 Watt entspricht roundabout 1 km/h. Also man kann davon ausgehen, mit exponentiellem Luftwiderstand, dass der Athlet sich jetzt um ca. 3 bis 4 km/h gesteigert hat in seinem Grundlagenausdauerbereich von seiner Durchschnittsgeschwindigkeit. Also der kann jetzt da wahrscheinlich mit 33, 34 Schnitt dahin fahren. Und das zeigt deutlich die Veränderung schwarz auf weiß. Und da brauche ich jetzt mein Trainingsprogramm, meine Trainingskonzepte auch nicht loben. Das ist der Beweis und das geht allen so. Also jeder von meinen Athleten hat sich bisher verbessert und toll entwickelt. Der eine schneller, weil er die Regeneration gut hinkriegt. Leute im Schichtdienst, Krankenhaus, Ärzte mit viel veränderten Schlafrhythmen, die tun sich vielleicht ein bisschen schwerer. Aber am Ende des Tages, es funktioniert, weil es einfach Wissenschaft ist.
Interessant, interessant. So, letzter Themenblock. Du hast es ja eh quasi angesprochen. Trainingswerte, Metriken, Physiologie. Führ uns doch vielleicht am besten, wenn du willens bist, anhand deiner eigenen Werte durch. Was willst du bei einer Leistungsdiagnostik, bei einer Spiroergometrie ermittelt sehen? Was misst du selber regelmäßig in deinem eigenen Trainingsprozess? Und wie ist deine VO2 Max Schwelle in Form von Watt und Pace, Fatmax etc. etc.?
Also ich werde es jetzt einfach ein Beispiel von mir bringen, weil es wahrscheinlich am besten ist, weil ich schon meine Rennleistungen aufgeklärt habe, wo ich jetzt liege. Es war so, ich bin im 2021 im November eben hier auf der Seeberg-Wörthersee-Ressort gestoßen und habe da gemerkt, die haben eine Diagnostik hier mittels Radergometer, Spiroergometrie, Atemgasanalyse. Ich habe das schon gekannt natürlich, aber nie durchgeführt. Aber es war mir dann klar, das passt wie die Faust aufs Auge, sprichwörtlich, das mache ich jetzt. Und das war total interessant zu sehen, welche umfangreichen Werte hier ermittelt werden und vor allem, was davon wirklich Aussagekraft hat für mich als Sportler und was vielleicht eher für einen Sportwissenschaftler jetzt interessant ist oder vielleicht auch gar nicht notwendig ist. Am Ende des Tages, was wir wollen. Wir wollen eine Fettstoffwechsel- und Kohlenhydratstoffwechselkurve sehen. Wir wollen den Athleten eigentlich bildlich einschätzen können, um zu wissen, wo hat er seine Stoffwechselbereiche, wo er hauptsächlich Fette verstoffwechselt, die sprichwörtlich unbegrenzt im Körper vorhanden sind. Fette 9 Kalorien pro Gramm, Kohlenhydrate und Eiweiße 4 Kalorien pro Gramm. Man sieht, die Energiedichte von Fette ist mehr als das Doppelte von Eiweißen und Kohlenhydraten. Und dementsprechend ist natürlich das Ziel, hier das Blutfett, in weiterer Folge dann Organfett und dann, wenn es nachgespeist wird, Viszeralfett, Körperfett sozusagen aufzuzehren in einem Wettkampf oder im Training unter Belastung, verzehrt der Körper ja das Blutfett und vielleicht Organfett dann über Stunden. Und das ist ein Energieträger, der ist leicht verfügbar, unbegrenzt, allerdings eher für niedrige Intensitäten, weil sich einfach der Körper nach der ersten ventilatorischen Schwelle, VT1 nennt sich das, geht er in den Stoffwechselmodus, wo er auch die Kohlenhydrate vermehrt verbrennt und später dann im anaeroben Bereich bei der VT2 nur noch Kohlenhydrate und keinerlei Fette mehr. Und deshalb muss man einfach wissen, wo sind die Zonen, wo ist der Kohlenhydrat, wo ist der Fettstoffwechsel, wo sollte ich unbedingt trainieren, um einen Trainingsreiz im Grundlagenausdauerbereich zu setzen, welche Zonen sollte ich vermeiden und auch, wenn ich Intervalltrainings mache, da kannst du jetzt sagen, Daumen mal Pi, das gilt einfach, 90% der HF Max. Das ist der Zielwert, was ich überschreiten sollte oder anlaufen sollte für Intervalltrainings. Für die kürzeren, sage ich mal, ich gebe jetzt ein Beispiel, 800 Meter Intervalle beim Laufen oder jetzt Stefan Seiler, Sportwissenschaftler, Intervalle 4x4 oder 4x8 Minuten, bei den 4x4 auch bei den 90% knapp. Und natürlich Ronestart-Intervalle oder so etwas, auch ein Sportwissenschaftler, der das sozusagen erforscht hat. Um es zusammenzufassen, 90% HF Max ist für Intervalle notwendig, damit sie gut wirken. Ich möchte aber trotzdem wissen, wo ist jetzt von dem Athleten spezifisch der Bereich? Ich möchte es sehen grafisch und da ist die Spiroergometrie der einzige Weg. Laktatmessung, ja, ist natürlich älter, etabliert, wird im Profibereich regelmäßig verwendet, aber dann immer wiederkehrend. Nur wenn ich jetzt sage, ich mache ein, zwei Mal Laktatmessung in der Saison, das ist meines Erachtens noch zu wenig, da fahre ich mit der Spiro.
Aber warum nicht gleich das Laktat zu der Spirometrie dazu? Weil nutzt nichts, schadet nichts und man hat zusätzlich zu einer ventilatorischen, kardiorespiratorischen Analyse auch noch ein mehr stoffwechselbasiertes, mehr peripheres, muskuläres, stoffwechselbasiertes Analyse-Tool.
Kann man natürlich machen, ist halt die Frage, ob das jetzt der Diagnostiker dort so vorsieht als Standardroutine, ob der das anbietet. Ich persönlich habe einmal eine Laktatmessung gemacht, 2018, wie ich dann für meinen ersten, oder Entschuldigung, Frühjahr 2019, wo ich mir für den ersten Ironman trainiert habe, damals in der Steiermark noch in Leoben bei einem Trainer, so ein Stufenprotokoll klassisch auf der Laufbahn, auf dieser Hartgummibahn, war interessant zu sehen und das hat mir im Nachhinein, wo ich so tiefes Verständnis entwickelt habe, die Augen geöffnet, dass ich eigentlich immer zu hart trainiert habe, zu intensiv, weil ich einfach von der Pace her, von diesen Werten immer drüber geschlagen bin. Und bei der Spiroergometrie ist das Schöne, du siehst halt einfach, wo ist der Fettstoffwechsel und wo ist der Betriebspunkt, wo du dich aufhalten solltest oder die Range. Kann man also mit Laktatmessung kombinieren.
Was ist das Protokoll, was ihr fahrt oder macht ihr von jedem Athleten individuelle Protokollgestaltung?
Grundsätzlich, es gibt ein paar etablierte Hersteller von solchen Diagnostiksystemen, aber im Endeffekt das, was hier der Seeberg-Wörthersee-Ressort hat, ist von Cortex. Und das hat gewisse Standardprotokolle, was seitens des Herstellers vorgeschlagen werden. Wir fahren hier eigentlich ein Rampenprotokoll. Bei der Spiroergometrie am Laufband gibt es natürlich andere Wege, wie man da herangeht, weil da kannst du die Geschwindigkeit bei den meisten Laufbändern nicht gleichmäßig verstellen, da hast du dann eher so eine Stufe. Aber am Ende des Tages wichtig ist wiederkehrende, gleichbleibende Messbedingungen und vor allem, was sehr wichtig ist, was wir jetzt erkannt haben, dass die Vorlaufzeit, dass ich den Athleten vor der eigentlichen Messung einmal in einem gewissen Warm-up-Bereich warm werden lasse, dass ich eben der Stoffwechsel einmal ökonomisiert oder überhaupt der Fettstoffwechsel so richtig zu arbeiten beginnt, dass der Körper sich aufwärmt, das ist sehr wichtig. Manche Diagnostikinstitute fahren hier scheinbar Protokolle, wo sie schon in einem Bereich von 70% HF Max einsteigen. Die haben da diesen Startbereich gar nicht drinnen. Dann piekt natürlich der Athlet bei einer höheren VO2 Max raus, weil er muskulär weniger Belastung hat.
Aber finde ich schon mal, muss zum Beispiel gar nicht sein. Also du sprichst einen wichtigen Punkt an, merke ich jetzt auch seit meiner Masterstudie und seit wir mehr und mehr Diagnostiken selber machen. Meine persönliche Observation ist tatsächlich schnelle Rampenprotokolle, gerade mit wenig Warm-up, sogar geringere VO2 Max, weil oft wird ja genau im Lehrbuch das Gegenteil behauptet. Lehrbuchbeispiel ist, kurzes Rampenprotokoll, dafür erreichst du deine VO2 Max und unten raus hast du vielleicht zu wenig Spielraum für eine gute Schwellenbestimmung. Ich habe bei keiner einzigen Person in meinen 30 Leuten Masterstudie und seit wir jetzt auch testen, die Leute, die wir seit dem Tag einen Tag austesten, habe ich das erlebt. Genau das Gegenteil. Ein schönes Warm-up, vielleicht sogar eher ein längeres Protokoll, führt zu wahrer VO2 Max plus, dass du die Schwellen besser hast. Also das ist eine Sache, wo ich persönlich sage, was ich aus Physiologie-Textbüchern gelernt habe, nein. Stimmt einfach nicht.
Ich gebe da recht, ich wollte das nur aus praktischer Natur erklären. Manche Institute verwenden scheinbar alte Protokolle, die schon bei einer höheren Intensität einsteigen. Warum auch immer, wir haben es festgestellt. Wir haben von verschiedenen Instituten verglichen, was verwenden die für eine Protokolle, weil die Athleten, die dann zum SEPA gekommen sind, gezeigt haben, was sie da gemacht haben. Und dann haben wir erkannt, dass das veraltete Protokolle sind, die früher eher gefahren worden sind, wo man halt intensiver schon einsteigt. Vielleicht unter dem Glauben, dass man dem Athleten sozusagen dann an kürzere Zeit alles abverlangt. Aber so wie du schon richtig gesagt hast, erstens einmal, die VO2 Max ist die maximale Sauerstoffaufnahme. Und die wird eigentlich gemessen, nicht nur der Peakwert, sondern in einem gewissen Plateau oben, was du halten kannst. Das heißt, ich muss den Körper eigentlich einmal über einen gewissen Zeitraum überhaupt dem Stoffwechsel so viel Sauerstoff Aufnahme oder sozusagen, ich muss ihn dazu bewegen, dass er überhaupt so viel aufnehmen muss. Weil wenn ich jetzt kein Warm-up fahre, dann kannst du eigentlich im anaeroben Bereich, wenn ich lossprint, die Energiebereitstellung jetzt sozusagen umsetzen. Und wenn ich jetzt aber aus dem aeroben Bereich herauskomme, dann habe ich natürlich durch die Vorlaufzeit einen anderen Stoffwechselmodus. Und was auch ein wichtiges Thema ist, ist natürlich die Laktatakkumulation. Wenn ich jetzt hergehe und ein sehr kurzes Protokoll fahre, habe ich eigentlich wenig Laktat, was sich aufbaut. Zumindest ich kann das gut buffern. Und wenn ich jetzt über längeren Zeitraum das Protokoll habe, dann gleicht sich das immer besser aus. Was ich jetzt sagen möchte, was für mich ein wichtiger Punkt ist, die meisten Athleten brechen ja den Test bei der Spiro, wenn sie wirklich all out gehen, um die VO2 Max zu bestimmen, früher ab, weil sie muskulär nicht mehr können, weil sie einfach sozusagen überlastet sind, weil sie diese harte Tretlast oder auch wenn sie mit Frequenz treten, nicht mehr aufrechterhalten können, weil der Muskel einfach zugeht. Du übersäuerst und es geht einfach nichts mehr. Und bei mir merke ich das, mit fortschreitendem Trainingsalter, je stärker und kräftiger ich wäre, ich kann, dadurch, dass der linke Herzventrikel, Herzkammer schon so schön ausgebildet ist im Gesunden, ich kann eigentlich den Puls total schwer so raufkriegen in die Bereiche, wo ich als Anfänger sozusagen noch war. Und ich habe da schon so eine enorme Tretleistung, dass eigentlich der Muskel vorher sagt Schluss durch Übersäuerung und herz-kreislauf-mäßig ginge noch einiges. Das ist der springende Unterschied und das sieht man dann auch, wenn man jetzt Aspiro-Protokoll vergleicht, wo die VT2, also die anaerobe Schwelle ist, verglichen jetzt mit einem FTP-Test, dass da Anfänger bis Profi ein totaler Unterschied ist, welcher Wert höher ist. Und deshalb, ich sage so, das richtige Interpretieren von Daten, was der Sportwissenschaftler macht oder eine fachkundige Person, wir haben, oder ihr habt das SEPA-Wörter-Ressort hier mit dem Sportwissenschaftler dort, das richtige Interpretieren und das Know-how, wie man das Ganze jetzt deuten kann, super wichtig. Deshalb halte ich persönlich auch von diesen Wald- und Wiesentestungen, Do-it-yourself-Home-Testungen nichts, weil eine fachkundige Person sollte sich schon dem annehmen.
Ja, es kommt auf den Art der Tests an und man kann sich ja jetzt mal 10 Stunden über verschiedenste Testmethoden, man könnte allein über Spiroergometrie 10 Stunden fachreferieren und sich im Detail ausdingsen. Das ist tatsächlich auch eine Sache. Ich bin normalerweise eine Person, die schnell und gerne Leuten vertraut, die das Gute im Menschen annimmt, die sehr offen ist und so. Eine der Sachen im Leben, wo ich einfach nur negative Erfahrungen gemacht habe, ist Leistungsdiagnostik und Leistungsdiagnostikinterpretation. Ja? Du hast vorher gesagt, du willst dir nicht anmaßen, dass du irgendwas erfunden hast, du hast nur viel zusammengetragen. Das ist einer der wenigen Punkte, wo ich bei mir persönlich sage, da vertraue ich auf mich, da vertraue ich auf die Reihe an Experten, von denen ich gelernt habe, in dessen School of Thought ich drin bin. Und da bin ich skeptisch. Wenn ich jemanden treffe, auch Respekt an euch, was ihr macht, aber no offense, wenn ich jetzt einen Leistungsdiagnostiker treffen würde, meine erste Annahme ist einmal, der weiß gar nichts, ich weiß es besser und er kennt sich nicht aus. Da bin ich ein verbranntes Kind inzwischen geworden, weil ich einfach so wie du auch bei anderen Stellen so viel Scharlatanerie und so viel eigenartige Sachen gehört und gelesen
Verstehe
habe.
Verstehe dich. Man muss halt etwas auch sagen, damit das die Zuhörer besser verstehen. Wenn man jetzt sozusagen studierter Sportwissenschaftler ist, ich kann das jetzt nur hier an dem Beispiel verweisen, du lernst in deinem Studium über Leistungsdiagnostik vielleicht so viel und das Studium selber ist das. Das heißt, du musst dich ja spezialisieren und meistens ist es so, wenn du irgendwo arbeitest als Sportwissenschaftler im Leistungsdiagnostikbereich, du absolvierst ja Schulungen beim Gerätehersteller oder bei dem Unternehmen, wo du das Gerät hier kaufst oder warten lässt. Und diese Geräte, die kosten Hausnummer zwischen 20.000 und 40.000 Euro, je nach Umfang. Und das ist schon wirklich eine Investition auch. Und wenn du jetzt so Schulungen machst zur Leistungsdiagnostik, dann wirst du wirklich von fachkundigen Personen hier vorbereitet und die teilen natürlich ein Know-how. Und das ist schon sehr wichtig, so wie du gesagt hast, blind vertrauen würde ich auch nicht. Aber du musst halt schauen, was hat derjenige gemacht? Ist der am Ball geblieben immer? Bildet der sich weiter? Und ein ganz konkreter Fall, das kann ich gerne ansprechen, es hat schon manchmal die Situation gegeben, dass sich gewisse Schwellen nicht genau bestimmen haben lassen, weil das Gerät an sich eine automatische Interpretation hat, also quasi die Software, aber es dann wiederum mehrere Punkte gibt, die möglich wären, wo jetzt zum Beispiel Schwellen wie VT1 oder...
Absolut, meine eigene Observation aus über 20 Leuten in meiner Studie und seitdem alle Testungen, es gibt eine Handvoll Leute, wo sich schöne Bilderbuchschwellen bestimmen lassen. 3/4, 4/5 aller Leute haben schwierig interpretierbare Dinge und das braucht ein erfahrenes, geschultes Auge, was auch mit subjektiver Empfindung, mit Herzfrequenzkurven, wir arbeiten auch mit Laktat, ein weiterer Punkt, wo ich sage, hier können wir Overlap-Verfahren verwenden. Also bei 4/5 der Leute ist es schwierig, irgendwelche Bilderbuchsachen herzunehmen.
Weißt du, wenn man jetzt auf Werte schaut, wie einen respiratorischen Quotienten und man weiß einfach, wo muss der circa sein, wo ist Ausbelastung, also 1,12 zum Beispiel, wo habe ich jetzt eine Range, wo der Fettstoffwechsel VT1 endet und wo der Mischstoffwechsel beginnt, also gibt es ja Richtwerte. Natürlich, ich kann jetzt nicht Daumen mal B einfach sagen, so, that's it. Teilweise ist es so kompliziert, dass auch hier der SEPAG-Wörterservice oder Sportwissenschaftler beim Gerätehersteller bzw. bei dem Spezialisten anruft dort, der hat schon über 11.000 Testungen selber gemacht, also der macht sein Leben lang schon nichts anderes und der im Austausch, im Dialog hilft dann für gewisse Spezialfälle da hier zu interpretieren. Also so wie du selber sagst, die eine Wahrheit gibt's nicht, man muss da sehr genau hinschauen und teilweise auch nachstellen nach einem, und der Athlet muss auch sagen, merke ich da was? Weil bei mir ist so, ich kann mittlerweile auch spüren, wo ist die Fett, ich meine, die anaerobe Schwelle spürst du sowieso, wenn die Beine zugehen, aber ich spüre mittlerweile auch, wo ist mein VT1, also die erste ventilatorische Schwelle, weil ich einfach...
Ja, man sollte das spüren. Nach einigen Trainingsjahren sollte man ein sehr gutes, intuitives, subjektives Gespür für diese Dinge haben.
Du merkst einfach vermehrte Schweißbildung, vermehrte Atem, tiefe Atemfrequenz und es verändert sich was. Und der Puls vor allem beschleunigt sich bei gleichem Tempo. Das heißt, wenn ich diesen Bereich anlaufe, also Ende Fettstoffwechsel zum Beginn Mischstoffwechsel, das spüre ich. Das heißt, ich bin eigentlich mittlerweile so weit, dass ich auch auf mich so gut vertrauen kann. Ich mache deshalb meine Diagnostik im Schnitt 2 bis 4 Mal im Jahr. Aber ich sage einmal so, mit einer gewissen Routine kann man sich dann schon gut einordnen. Ja.
Wir können sicher in einem Teil 2 mal noch einen Deep Dive mehr in das machen. Finde ich ja, ist ja eins meiner Favorite-Themen, finde ich ja spannend. Nichtsdestotrotz für jetzt, gib uns doch einfach deine aktuellen Werte, wenn du Lust hast und bereit dafür bist. Also wir reden hier, natürlich hast du eine V2 Max, natürlich hast du einen Wattwert und Pacewert bei erster und zweiter Schwelle und machst du abgesehen davon im eigenen Trainingsprozess hin und wieder Tests für dich selber.
Ich hau jetzt einfach mal raus, ich kann jetzt die aktuellen Werte nicht nennen, weil ich hier Stand jetzt heute nichts getestet habe, aber ich kann sagen, wo saisonal meine Werte gelegen sind, wo ich mir entsprechend für Pacing Strategien hier getestet habe oder das eingereiht habe. Ich habe relativ komplexe Pacing-Modelle oder Rennplanungsmodelle selber entwickelt und programmiert, wo ich sozusagen Rennergebnisse prognostizieren kann auf Basis von Pacing-Strategien mit Daten von der Spiroergometrie, also Energiestoffwechseldaten, und schauen kann, komme ich mit noch voller Glykogenspeicher ins Ziel, bin ich schon komplett leer, und das bedarf natürlich auch leistungsdiagnostischen Messdaten oder auch FDP-Messdaten, um einfach mal Trittleistung einzuordnen fürs Rennen. Also ich kann so sagen, 2023 habe ich eine VO2 Max gehabt, die schon über 70 war. Also im zweiten Trainingsjahr, da war ich bei 71, 72. Habe damals im Ironman...
81 Kilo?
Ja, habe 88, 89 Kilo. 88 Kilo habe ich damals gehabt. Ich habe dann im Rennen für den Ironman eine Wattleistung von 290 angepeilt gehabt, 295 Watt. Das muss man natürlich mit meinem Gewicht runterbrechen, dann ist es nicht ganz so imposant. Aber das war schon ein solider Wert. Ich habe dann letztes Jahr...
Und das liegt dann wo im Vergleich zu deiner VT1 oder deinem Fat Max, diese 290 Ironman Pace? Im Vergleich zu der bei der Spiro ermittelten VT1?
Du ist ja der Fat-Max-Bereich eigentlich der Peak-Bereich des Fettstoffwechsels, also da, wo quasi die Fettstoffwechselkurven ihr hoch hat. Ja. Und das liegt grundsätzlich immer, laut Literatur, vor der VT1. Weil meistens sieht man, dass der Fettstoffwechsel stark ansteigt, peakt, dann flacht er ab und dann geht er nach unten. Ich habe jetzt persönlich noch keine Diagnostikkurven gesehen, wo der Fettstoffwechsel-Peak hinten im oberen GA2 wäre. Das wird in der Literatur manchmal erwähnt, wobei ich stelle immer persönlich die Frage, physiologisch, wie das erklärbar sein soll, weil der Körper einfach den Stoffwechselshift von Glucose oder vom Fettstoffwechsel zu Glucose vollzieht. Also wenn wir jetzt sagen, Fat Max ist der vor der VT1
im Grundlagenausdruck. Ich verwende das alles interchangeably. Ich orientiere mich hier am Olaf Alexander, dessen School of Thought ich hier angehöre, der sagt, je nachdem, was für eine Art von Athlet du hast, was für eine Art von Testverfahren du hast, etc., ist das alles, schwimmt das alles hin und her und er blackboxt. Er ist der Erste, der sagt, er ist der größte Techniker, den wir haben, er ist der größte Datenmensch, den wir im Sport haben. Und er sagt, er verwendet diese Terms interchangeably und wenn er auf einzelne Dinge eingeht, dann bricht man das auseinander. Aber wir hauen hier einfach diese Terms durcheinander.
Das ist etwas, was ich auch ansprechen muss.
Scheingenauigkeit.
Das ist auch etwas Spannendes, das muss ich kurz ansprechen. Wir haben auch etwas gesehen bei der Leistungsdiagnostik und zwar, dass sich Schwellen stetig verändern. Also wenn du einen Athleten hast, ich nehme nochmal das Beispiel jetzt von diesem knapp 50-jährigen Athleten, wo der so einen rasanten Zuwachs in die 10 Wochen gemacht hat, der hat im Jahr 2024 im Februar eine Testung gemacht, hat dann Ende der Saison noch einmal eine Testung gemacht, bevor wir zusammen begonnen haben zu arbeiten, hat praktisch die gleiche VT1-Schwelle gehabt, wo der Fettstoffwechsel liegt und ist sogar etwas schlechter gewesen von der Leistung. Das heißt, der hat eigentlich gegen Ende abgebaut zu Saisonanfang, weil er einfach nicht mehr können hat, seiner Aussage nach, und hat trotzdem knapp über 10 Stunden erreicht. Das Interessante ist, in diese 3 Wochen, also drei Monate, 10 Wochen, wo wir jetzt gearbeitet haben, hat sich interessanterweise seine Schwelle sogar nach oben verschoben. Das heißt, eigentlich sein Fettstoffwechsel ist in einen höheren Bereich aufgegangen, was eigentlich für mich unschlüssig war, weil eigentlich durch Verbesserung des Herzkammervolumens, also Herzmuskelwachstums, wenn der linke Ventrikel größer, voluminöser wird, sollte eigentlich mit weniger Herzschlägen genug Blut, Sauerstoff, Nährstoffe zum Muskel gehen, dass eigentlich die Schwellen sinken, so wie es bei mir passiert ist. Mein VT1 liegt aktuell bei 116 am Rad. Das heißt eigentlich...
116.
Das ist meine...
Moment, Schlägen oder Watt?
Schläge pro Minute.
Okay, und Watt?
Watt liegen wir da bei 260 um den Dreh herum.
Mhm, ja.
270, je nachdem. Das heißt, ich bin massiv ökonomisch eigentlich mittlerweile. Ich habe bei total niedrigen Herzfrequenz habe ich extrem hohe Leistung. Das heißt jetzt aber nicht, dass es im Rennen ausschlaggebend ist. Ich trainiere zwar hauptsächlich in niedrigintensiven Bereichen, Rad zwischen 105 und 115 von mir aus. Das ist mein Range, je nach Einheiten, Dauer.
Ja, und Watt so? Also ich meine, wir wissen ja, dass du bei langen Grundlageneinheiten auch wirklich für deine Verhältnisse wenig Watt trittst, aber was trittst du dann?
Naja, ich fahr teilweise im Sommer mit meinem Rennrad, ich trainiere hauptsächlich am Rennrad, dann habe ich schon einmal durchaus Durchschnittsleistungen von 250 Watt. Da fahre ich dann so 34, 35 Schnitt Grundlage, teilweise 200, 250 Kilometer weit. Das geht schon recht gut dahin. Im Rennen natürlich kommt etwas dazu, der Cardiac Drift und diese muskuläre Ermüdung, die thermische Belastung, dass du innerlich aufheizt, die Dehydrierung. Und dann ist es eigentlich so, dass die Leistung im Rennen auf der Halbdistanz jetzt bei ca. 330 Watt bei mir liegt, Longdistanz so 300, 310. Heuer wird es deutlich mehr werden, also dann schätze ich mal, also mein FTP zuletzt war 420 Watt. Und mein V2 Max ist mittlere 70 bei 75 circa gelegen. Und ich schätze mal, dass ich Mitte, Ende der Saison heuer sicherlich auf die 80 VO2 Max kommen werde. Wobei, ist nicht in Stein gemeißelt, weil die VO2 Max korreliert nicht direkt mit dem Rennergebnis, weil natürlich die Frage ist, wo ist der Betriebspunkt?
Ja, natürlich nicht. Aber das ist ja wieder ein Rabbit Hole, wieder ein Ding, auf das wir jetzt nicht extra eingehen müssen.
Wenn jetzt sagt, denn Christian Blumenfeld VO2 Max 100 von mir aus, deshalb kann trotzdem jemand mit VO2 Max 80 schneller im Ziel sein. Also das ist jetzt, es korreliert zwar, man sagt, der hohe VO2 Max ist notwendig für gute Rennleistung, aber es ist jetzt nicht das Allheilmittel, weil eben der Betriebspunkt und die Ökonomie die Frage ist.
Was waren Watt at VO2 Max, also Power at VO2 Max bei den Tests bei dir?
Auf die Schnelle gesagt, was ich mir erinnern kann, war das schon 4, also VO2 Max Peak. Boah, jetzt kommt das Protokoll drauf an, aber es ist schon weit über 500. Ja.
Mhm. Und fehlen tut uns jetzt noch Watt bei VT2?
VT2 Watt, das war. Ich müsste jetzt lügen, aber auch 400 noch was.
Very solid, very solid. Wenn du sagst FTP, meinst du damit wirklich den einen technisch definierten FTP-Test nach Coggan und Allen, oder? Sind das die beiden? Andy Coggan und... Ja genau, aber reden wir jetzt... verwendest du FTP auch so als generellen Terminus oder nach diesem einen patentierten technischen...
Minuten-Test mit vorangegangener Vorermüdung, also Warm-up plus ein bisschen Vorbelastung, dann wieder kurze Regenerationsphase und dann 20 Minuten konstant All-Out unter Anführungszeichen, also konstant hohe Leistung. Ja. Und so wie zum Beispiel Zwift auf der...
Und dann einen pauschalen Abschlag von 5% oder? Okay, und der, was ist bei dir da, dein FTP-Wert nach diesem einen Protokoll?
Das ist relativ interessant, weil das habe ich schon länger nicht mehr gemacht, weil sich da nicht mehr so viel getan hat, aber sind wir bei die 415, 420er.
Okay, und das findest du auch nützlich und sinnvoll für Athletensteuerung, hin und wieder mal so einen Test einzustreuen?
Vor der Rennvorbereitung, bevor man jetzt in spezifische Race-Base-Einheiten reingeht, wo ich jetzt sogar mal Rennbelastung simuliere und das in Athleten einstelle und für ihn vorbereite, dass er weiß, was ihn erwartet, dass er es fühlen und spüren kann und dass er auch schauen kann, dass muskulär von der Fasziendichte, von der muskulären Ausdauer erhalten, ist es sehr notwendig, ja, vor allem bei Anfängern, damit sie einmal eine Grobeinteilung bekommen. Da gibt es aber tolle Literatur. Ich habe gerade selber auf Social Media gepostet, eine schöne Tabelle, die wir erstellt haben, so eine Heatmap, wo man sieht, FTP-Prozent mit Radsplitzeit. Das hat natürlich ein ganz toller Typ erforscht mal oder herausgefunden. Ich habe das dann übernommen und schön grafisch aufbereitet. Und das ist sehr hilfreich. Aber in der Praxis, bei den Profis habe ich es vor allem gemerkt, die gehen da wirklich so Rule of Thumb her, nach Tagesverfassung auch, und fühlen einfach, was sie pushen können. Weil man auch sagen muss, dass es immer mit dem Feld zusammenhängt. Wenn du jetzt ein starkes Feld hast, wo du mit 12 Meter Abstand bei Ironman fährst, Challenge, ich glaube 20 Meter, wenn wir jetzt mit dir 12 Meter Abstand fahren und du kannst dich da ausruhen im legalen Bereich und fährst sauber mit den 12 Meter, kannst natürlich jetzt oder wirst wahrscheinlich nicht deine Zielwattleistung fahren. Wenn du jetzt allein fährst, musst drucken, damit du aufholst, zur Gruppe dazukommst oder deine generelle Zeit haltest, ist situativ. Deshalb bei den Profis merke ich so Rule of Thumb, Tagesverfassung, Gefühl. Einige schießen sich natürlich auch ab und overpacen, dann hat man bei der letzten WM in Kona ja gesehen. Man müsste ja eigentlich glauben, dass Sam Laidlaw weiß, was er tut. Er hat einfach gesagt, er hat das Gefühl gehabt, er kann es drucken. Die Rechnung zahlst du immer dann beim Marathon. Also deshalb sage ich ja, definitiv. Eine gute Einteilung mit guten Richtwerten ist äußerst notwendig, damit da die schlimmen Albträume ausbleiben und der Athlet sein Finishline-Ergebnis auch erleben kann. Ja.
Und Laktat spielt keine Rolle in deinem eigenen Trainingsprozess oder in Athletendiagnostik?
Nein, null. Weil Laktat auch, muss ich sagen, ein bisschen eine situative Sache ist. Was habe ich gegessen? Wie viel oder was ist mein Hydrierungszustand? Wie gut kann ich das Laktat abbauen, buffern? Und es ist halt ein bisschen eine Momentanaufnahme. Auch die Abnahmeort, wie sauber ich das mache, ob ich das wirklich laut Lehrbuch mache oder ob ich da vielleicht die Probe verschmutze, indem ich da mit dem Finger zu bekommen oder was auch immer, ob die Dauer, wie ich das mache. Also es hat schon ein bisschen einen Spielraum, sage ich mal. Also deshalb, ich persönlich brauche es nicht, ich verwende es nicht, ich setze da rein auf die Spiroergometrie und fahre damit ganz gut. Möchte aber nicht heißen, dass es nicht funktioniert. Das ist evident, das ist erforscht, ganz klar. Ich würde einfach sagen, jeder Diagnostiker oder jeder Trainer, Coach arbeitet mit seinen Methoden, worauf er setzt, und der Erfolg gibt einfach recht.
Absolut, I agree. Es wäre nur interessant gewesen, ob du vielleicht eben gewisse Werte, Maximalwerte von dir hast, weil die Wattwerte der Spiro und eben deine Race-Werte sprechen ja für sich und das ist schon faszinierend. So, es gibt natürlich noch einige Themen, die man anschneiden könnte, wo man weiter in die Tiefe geht. Ich bin für die heutige Session schon relativ an meinen mentalen, psychologischen Limits, was Aufmerksamkeitsspanne etc. angeht. Deswegen, meine Abschlussfrage für dich heute, bis wir dann vielleicht hoffentlich mal einen Teil 2 oder 3 mit weiteren Deep Dives und Updates deinerseits machen. Aber die Abschlussfrage heute für dich. Was sind denn die größten Opfer, die du für so einen vielseitigen, investierten, durchdachten, durchgeplanten Lifestyle erbringst? Ja? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Alles hat irgendwo seinen Preis im Leben. Und ich will auch, dass neben den schönen Seiten, die die Leute verhören, was möglich ist mit viel Investment, mit viel Planung. Ich habe auch immer gern, dass die Leute am Schirm haben, dass auch Opfer erbracht werden müssen. Und was sind deine, wenn du bereit bist?
Das ist eine ganz tolle Abschlussfrage und sehr wichtig, glaube ich, dass man das ein bisschen beleuchtet, dass man da ein bisschen einschätzen kann, dass eben nicht nur alles rosig ist. Um das einmal eingangs zu sagen, wenn man einen sehr ambitionierten Ansatz betreibt, seiner Lebensführung und viel erreichen möchte, dann sind gewisse Opfer, entweder aktive Opfer, die man bewusst erbringt oder die sich einfach mit der Zeit einstellen, natürlich notwendig oder unvermeidbar. Bei mir die größten Opfer waren wahrscheinlich im beziehungstechnisch im Privaten, weil du natürlich, wenn du jetzt deinen Fokus verlagerst auf irgendetwas, sei es Unternehmensgründung, viele Geschäftsreisen, ich bin ja quer durch die ganze Welt geflogen einige Jahre und habe meine ganzen Produktionspartner, meine Kunden besucht, ist natürlich auch meine erste große Jugendliebe, meine erste Langfristbeziehung über 5 Jahre knapp, hat darunter gelitten und ist dementsprechend natürlich dann auch zu Ende gegangen, weil das war gerade in dieser Phase, wo ich unternehmerisch sehr aktiv war. Generell ist es sehr wichtig zu verstehen, dass wenn man so wie ich 7 Tage die Woche im Einsatz ist, teilweise bis nachts, Athleten rufen mich teilweise um 11 auf die Nacht an, am Wochenende, unter der Woche, weil sie wissen, ich bin erstens wach, zweitens, weil ich einen 24/7, 365 Approach verfolge, dass die Leute wissen, ich bin da, dass sie sich gut abgeholt, gut aufgehoben fühlen, weil halt eben diese weichen Parameter, Psychologie und so weiter auch mitspielen und manche brauchen einfach da hier starke Schulter zum Anlehnen auch, da muss man ein bisschen auch hobbypsychologisch spielen und sich gewisse Sachen anhören, was ich sehr gern tue und für die Leute auch da sein möchte. Und das ist auch mein Opfer, dass mein, sag ich mal, Privatleben, der Laissez-faire, voll auf der Strecke bleibt. Das ist bei mir ist eigentlich Berufliches und der Sport, das füllt eigentlich ziemlich alles aus. Und wenn ich mir mal Zeit nehme, also ich war schon jahrelang nicht mehr auf Urlaub, ich rede jetzt an Tagesausflug, nicht als Urlaub, sondern wirklich an Urlaub, habe ich schon jahrelang nicht mehr gemacht. Wenn ihr das wieder mal machen sollt, würde ich wahrscheinlich im Urlaub auch durchdrehen, weil ich weiß eigentlich, was alles im Hinterkopf schwelt und was ich tun müsste oder könnte. Also es fühlt sich für mich nicht schlimm an, aber die meisten Leute, die würden den Lifestyle wahrscheinlich durchdrucken können, weil das muss man langsam aufbauen und man muss sich ja bewusst trainieren, dass man das aushält. Und das möchte ich auch sagen bezüglich meines Trainings. Ich trainiere teilweise manche Einheiten spät nachts bis in die Nacht hinein, weil es nicht anders geht. Ich passe das natürlich mit dem Schlafzyklus dann wieder an, also das ist schon in Ordnung und durchdacht. Nur man muss sich einfach nach der Decke strecken und wenn ich Termine habe oder mit Kunden Zeit verbringe und dann weiß, ich habe jetzt aber noch meine 5-6 Stunden am Rad zu erledigen, dann wird es spät nachts. Und das unterscheidet dann, glaube ich, den Hobbyathleten bzw. den Freizeitsportler vom passionierten Leistungssportler, dass er da einfach in diese Phasen auch dran bleibt und durchdrückt und dass er akzeptiert, dass andere Dinge weichen müssen. Und hinsichtlich Partnerschaft brauchst du dann einfach eine Frau, die das versteht, die Toleranz hat dafür, die vielleicht selber unternehmerisch tätig ist oder sehr ausgelastetes berufliches Leben hat, dass einfach die Qualität der Zeit zählt und nicht nur die Quantität.
Mhm. Wunderschöne Abschlussworte. Danke für die Offenheit, danke für die Transparenz. Meine Damen und Herren, Matthias Schenk, vielen Dank für deinen ersten Auftritt im Rework-Podcast.
Vielen Dank an euch auch und ich muss sagen, ihr macht so großartige Arbeit und ich freue mich schon sehr auf eine Fortsetzung und schauen wir mal, was das heutige Jahr bringt. Danke.
Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ciao.